Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist heute meine geschätzte Kollegin Hanna.
Moin moin.
Und wir begrüßen euch zu einer ganz speziellen Ausgabe dieses Podcasts, denn wir haben mal sowas wie eine Art Community-Podcast, Hanna, kann man das schon mal so nennen?
Ja, ich glaube, wir nennen es auch die Facebook-Community,
die
oder?
Die Facebook-Community so ein bisschen. Wir hatten ja in den letzten Wochen auf unserer Facebook-Seite ein kleines Gewinnspiel am Laufen. Das ging 4 Wochen lang und zwar konntet ihr da, nachdem wir uns mit Samsung zusammengeschlossen haben für eine kleine Partnerschaft, 4 Wochen hintereinander jeweils ein Samsung Galaxy Tab S6 gewinnen und die Gewinner wurden auch schon längst ausgewählt und freuen sich hoffentlich mittlerweile darüber. Aber im Rahmen dieses Gewinnspiels haben wir immer jede Woche verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel zu euren liebsten Serien im Sommer, die ihr da geguckt habt, zu euren liebsten Soundtracks und so weiter. Und jetzt wollen wir mal die Gelegenheit nutzen, um das ein bisschen auszuwerten. Ja, wir haben den Blick sozusagen auf euch gerichtet, beziehungsweise speziell auf die Facebook-Community, die uns umgibt, und wollen mal da so ein bisschen reinschauen, was denn bei euch so lief, was so die All-Time-Favorites sind und ja, auf was ihr euch auch noch dieses Jahr gefreut habt. Ja, da gab es 4 Fragen, die wir jetzt gleich so ein bisschen abarbeiten und nebenbei mal versuchen, zu diesem bunten Blumenstrauß, der sich da an Sehen ergeben hat, unsere eigene Meinung abzugeben, Hanna, denn man kann schon mal vorwegnehmen, es war eine ziemlich wilde Auswahl, die sich da zusammengestellt hat, oder?
Ja, du, also natürlich sind wir sehr happy auch mit unserer Facebook-Community und die ist ja auch mittlerweile über 100.000 Fans, glaube ich, haben wir bei Facebook, also sind sehr, sehr stark auch dort. Und ihr seid ja auch wirklich fleißig, da zu kommentieren. Nichtsdestotrotz, manchmal vergisst man ja auch so ein bisschen, was die Leute da draußen eigentlich schauen und was sie lesen bei Facebook. Und Adam ist ja auch unser sozusagen Dude, der sich mit Herzblut auch vor allem primär um die Community kümmert. Und manchmal muss ich selber ja auch zu meinem eigenen Leid nicht, aber ich muss selber feststellen, dass ich zum Beispiel auch mit Facebook relativ wenig am Hut mittlerweile habe. Und ich natürlich auch ganz spannend mal fand in der Auswertung, was schaut die Community eigentlich? Ja. Also sind wir vielleicht auch inhaltlich so ein bisschen, gehen wir auch so ein bisschen dran vorbei, vielleicht an dem Mainstream der Community, was die toll finden. Und im Endeffekt fand ich das wirklich spannend und deswegen hört mal rein, wie du schon sagtest, was schauen die, was hören die und worauf freuen die sich? Ja. Und teilweise ist es was komplett anderes, glaube ich, was auch unserem Geschmack vielleicht nicht so entspricht. Teilweise ist der aber auch sehr konform.
Ja, das ist, geht in beide Richtungen. Am besten finde ich, Hanna hat so ein bisschen die Auswertung übernommen und hat die Daten zusammengetragen. Am besten finde ich, wie du mal oft das mal geschrieben hast, Chicago irgendwas. Und das ist gar nicht abwertend gemeint, denn alle Serien aus dem Chicago Universe, ja, aus dem Dick Wolfverse, wenn man das so sagen möchte, der große Serienproduzent, der mit NBC seit Jahren gemeinsam eine Sache macht, der solche Sachen gemacht hat wie Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med und dann
eine 4. gibt's auch, glaube ich.
Chicago Med gibt's noch, die Krankenhausserie, die ist glaube ich die jüngste von allen.
Also war das nicht
PD, Med, Fire und
noch eine, oder? Gibt's nicht 4?
Law, irgendwas. Ihr merkt schon, wir haben da leider nicht den großen Überblick. Aber selbst die haben natürlich eine absolute Daseinsberechtigung, denn wer kennt es nicht? Viele Leute da draußen sind auch große Fans von klassischen Procedurals, egal aus welchem Genre. Und die sind ja auch ganz angenehm, weil man weiß, was man sich fallen lassen kann. Und man weiß ganz genau, was man bekommt. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz interessant, wenn diese ganzen Welten miteinander verschmelzen. So, wir legen gleich mal richtig los mit unserer ersten Frage, die wir am 25.10. in den Raum gestellt haben. Und zwar ging es da so ein bisschen nachwirkend um den Sommer 2019 oder den Seriensommer 2019, um was ihr da draußen so am meisten euch da angesehen habt. Wir hatten es etwas reißerisch als Sommer-Binge 2019 betitelt, Hanna. Und da gab es definitiv ein paar interessante Antworten. Aber ich würde erstmal gerne von dir wissen, was bei dir im Sommer rauf und runter lief.
Also ich habe ja auch einen Podcast aufgenommen mit dem lieben Tim und wir haben es auch reißerisch genannt, The Boys, der beste Sommerbinge. Ich glaube, das war ein sehr, sag ich mal, clickbaity Titel für unsere Podcast-Community auch da draußen. Und ich muss es wirklich zugeben, also wenn ich an meinen Sommer 2019 denke, erinnere ich mich noch sehr gut an den Binge von The Boys. Und ich muss auch gestehen, also das war, glaube ich, mein liebster Sommerbinge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach auch zeitlich gepasst hatte und ich auch sehr viel Spaß damit hatte. Und ich finde es auch ganz interessant, es war auch die am 6. Also an Position 6 befindet sich auch The Boys in unserer Auswertung. Aber ich glaube primär, oder willst du erst mal sagen, was du geschaut hast? Oder
ja, ich kann gleich mit was anfangen. Also ich habe es nicht ganz gebinged, weil ich hatte die Folgen wie so oft vorab und habe mir die dann langsam reingeführt sozusagen. Und zwar ganz oben war, wenig überraschend, Stranger Things Staffel 3. Das ja am 4. Juli, am Day of Independence, passenderweise gelauncht ist in den USA. Und ja, bei vielen Leuten natürlich extrem hoch im Kurs stand. Ist klar, Stranger Things hat vor 2 Jahren, oder mittlerweile, nee, waren es 3, 2017 kam die erste, ne? Ist wie eine Bombe eingeschlagen, ist einfach so, ist für Netflix ein Riesenteil, auch was dann auch mitgekommen ist an Merch, an der generellen Marke, die sich daran auch ein bisschen dann aufgebaut hat. Und klar, Leute haben darauf gewartet lang genug und sich natürlich gefreut, als es soweit war und ja, waren dann auch relativ begeistert, wobei ich sagen muss...
Oh Gott, wir werden alle so vergrauen.
Na, um Gottes Willen, ich hoffe, die Leute schätzen uns ja auch für unsere ehrlichen Einschätzungen. Und ich hatte es ja auch in einer Review zu dieser dritten Staffel geschrieben. So ein bisschen der Zauber ist für mich mittlerweile verflogen. Ich fand das schon in Staffel 2 etwas problematischer. In der dritten dreht sich alles weiter ein bisschen im Kreis, obwohl es eigentlich irgendwie ein bisschen weiter geht mit den Figuren. Aber grundsätzlich ist mir das teilweise schon ein bisschen zu viel 80er-Nostalgie. Das war schon nach der zweiten. Ja, aber ich fand es dann relativ cool, dass man in der dritten irgendwann gesagt hat, ach, scheiß drauf, wir drehen jetzt komplett frei und dann gab es dann noch ein paar mehr Monster und dann gab es einen lustigen kleinen Gesangseinlage, die sicherlich viele noch im Kopf haben und das war dann für mich okay, aber halt auch nicht so überragend.
Ja, was ich erstaunlich finde, du hast es ja schon gesagt, diese 80er-Nostalgie, die ja jetzt auch noch mehr, finde ich, zu spüren ist, als vielleicht letztes oder vorletztes Jahr. Ich habe das Gefühl, das wurde fast so ein bisschen eingeläutet durch den Erfolg von Stranger Things, oder? Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt mittlerweile ja mehr 80er-nostalgische Serien rauskommen. Also ja. Wir haben ja American Horror Story auch gesehen dieses Jahr. Ich finde generell, du hast es auch erwähnt, in Mode, gut, da kommt irgendwie alles auch wieder, ist ja, ja auch ganz, ganz bezeichnend. Aber das finde ich persönlich sehr spannend. Und es ist natürlich, wie du schon sagst, ich würde fast behaupten, es ist wahrscheinlich die größte IP, die Netflix mittlerweile hat, oder?
Geh ich mit.
Und das finde ich erstaunlich, dass du eigentlich eine Produktion hast von den Duffer Brothers, die, glaube ich, vorher ja wirklich nicht viel gemacht haben, dass das so krass eingeschlagen hat und mittlerweile, ja, Number One IP Netflix ist. Finde ich erstaunlich.
Es ist so. Und es wird auch weitergehen mit einer vierten Staffel. Da gab es, glaube ich, letztens sogar schon die ersten Meldungen zu irgendeinem Episodentitel oder so. Die sind ja da immer sehr früh dran, das mysteriös so ein bisschen anzufüttern, weil sie haben natürlich auch das Genre Mystery auf die Fahnen geschrieben. Ich werde das definitiv weiter verfolgen, aber natürlich hoffe ich immer so ein bisschen, dass man aus seinem Korsett, das man sich selbst geschnürt hat, etwas ausbrechen kann. Aber sie wissen natürlich auch, dass genau dieser Retro-Charme und ihre kleinen Protagonisten, die da immer sich rumtummeln in irgendwelchen Einkaufshallen, dann die coolen Klänge aus den 80ern.
Die Haare.
Dass das natürlich mit ein großes Verkaufsargument ist, ne? Und die Leute halt auch wieder ranholt, weil gerade zum einen Ältere vielleicht sich selber erinnert fühlen und Jüngere sich relativ schnell identifizieren können und vielleicht auch diese Nostalgie so ein bisschen für sich selbst entdeckt haben und das cool und irgendwie schmissig finden, was da so passiert.
Und du hast recht, allein von der Vermarktung. Wir haben uns ja 2014, 15 so bei dem ersten, sag ich mal, Hype von Netflix hier auf dem deutschen Markt gefragt, wann denn endlich Merch kommt. Also ja. Im Sinne von, ne, dass das natürlich ein großes Potenzial hat, auch Geld zu machen, keine Frage. Und da hast du absolut recht. Also dieses Jahr habe ich das erste Mal gesehen, dass es so, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gab ja verschiedene klare Kleidungsunternehmen, die dann wirklich Kooperationen eingegangen sind mit Netflix zu Stranger Things. Und es gab ja, also von mindestens 2 Unternehmen gab es halt dann Kollektionen, ja, Kleidungskollektionen.
Konkurrierende Kleidungskollektionen. Ja. Nee, Klammer K ist nicht so gut.
Und es gab bestimmt auch ein paar mehr. Aber das fand ich interessant, wie da einfach raus, es gab ja auch ein Game, ne? Mhm. Wir wissen ja auch, Netflix wollte ja mal mit Telltale mehr ins Gaming letztes Jahr.
Es gab auch so ein 8-Bit-Spiel, was aber, glaube ich, gar nicht so gut war. Das meintest du jetzt,
genau, ne? Das meinte ich, weil diese Telltale ist ja dann leider auch verschwunden. Aber natürlich merkt man so ein bisschen, finde ich, und das finde ich halt immer interessant, dass auch Netflix natürlich seine Fühler so ein bisschen sich breiter aufstellt, auch was das angeht. Oder auch ihre guten Lizenzen auch einen Tick mehr nutzt. Ich hatte es ja auch, ich glaube, wir haben auch darüber berichtet, auf der Gamescom gab es ja auch einen Netflix-Riesenstand, wo auch jetzt, wie gesagt, Stranger Things einen ganz, ganz großen hier Eisstand hatte, wo es umsonst Eis gab zum Beispiel.
Es ist halt so eine Serie, die halt auch wirklich verschiedene Bubbles miteinander vereint. So natürlich eine Gamer-Kultur, weil es auch viel, oder auch generell eine Nerd-Kultur. Also ich meine, der Serie ist sowas wie Pen and Paper oder wie alte Videospiele und auch so ein bisschen Filmkultur ein großes Thema und dementsprechend holt das, glaube ich, viele unter seinen Schirm ein und das muss man natürlich dann auch ausnutzen oder das ist einfach nur dann logisch, dass es ausgenutzt wird von Netflix.
Und du hast recht, weil ich glaube, mein Bruder, der jetzt ja auch nochmal ein paar mehr Jährchen älter ist, als ich, aber der schon sozusagen Mitte 40 ist, der ist auch großer Fan von Stranger Things. Er liebt es abgöttisch. Und du hast recht, dass du es erstmal schaffst, eine Serie zu produzieren, die einen 45-Jähriger plus einen 17-Jähriger ja. geil finden. Ist schon erstaunlich.
Ja, so ist es.
Und ihr fandet es auch super. Ja, Nummer
offensichtlich,
eins.
Offensichtlich auf Nummer eins bei uns. Und dahinter auch irgendwie nicht wirklich überraschend war dann sowas wie Game of Thrones. Wir haben ja auch ausführlich über die 8. Staffel gesprochen, über die allerletzte in unserem wöchentlichen Podcast. Die ging ja zum 19. Mai zu Ende und dann waren vielleicht einige erst im Nachhinein dann bereit, die sich anzugucken oder es hat dann sich im Sommer dann nochmal die Gelegenheit ergeben, sich das anzuschauen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar auch die Blu-ray, ja, müsste jetzt rausgekommen sein, von der finalen Staffel. Also für alle, die nochmal vielleicht jetzt sagen, okay, jetzt nochmal der ganze Schwall von vorne bis hinten. Klar, logisch, bei der 8. gab es einige Diskussionen. Wir haben ja uns auch ausführlich darüber unterhalten. Und für viele war es glaube ich auch so, dass die Serie damit so ein bisschen ja dolle angekratzt wurde mit den letzten Episoden. Ich finde es aber nach wie vor so ein bisschen unfair, weil wir dürfen nicht vergessen, was vorher gewesen ist. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und mal wieder, ihr kennt mich, ja, wenn ihr die Podcasts gehört habt zu Game of Thrones, mal wieder eine Lanze zu brechen für diese Serie. Es war nicht alles schlecht.
Ich fand auch schön, neulich in den Kommentaren war auch so ein Kommentar, ich glaube bei iTunes oder so, der auch meinte, ich liebe Felix positive Einstellung zur Serie.
Das Glas ist halb voll.
und also. ich gebe dir absolut recht und ich möchte es, aber ich komme nicht drüber hinweg, doch auch wie du immer sagst, so ein kleines Geschmäckle zu haben. Mhm. Und ich meine, ich habe ja auch Anfang des Jahres einen Rewatch gemacht von allen Staffeln und ich gebe dir absolut recht, also gerade, ich hatte so viel Freude bei der 3. und 4. Staffel und selbst bei der 6. Genauso. Ich hatte wirklich Freude und Glück habe ich gespürt beim Schauen. Und ich glaube, bei mir war, sage ich mal, der Fall nicht ganz so tief, weil ich auch von der 7. ja auch enttäuscht war und deswegen mit nicht so hohen Erwartungen reingegangen
bin. Wir hatten ja
auch
unsere Therapiestunden wöchentlich. Ja, wir konnten sie irgendwie gemeinsam verarbeiten.
Ich komme aber nicht drum weg, dass ich jetzt auch denke, oh Gott, Warner wird sich auch, glaube ich, ganz schön in den Arsch beißen, wenn ich sagen darf. Denn ich glaube, sie dachten, die Komplettbox würde sich wahnsinnig gut verkaufen. Wahrscheinlich verkauft sie sich auch immer noch sehr gut. Aber ich glaube, dass viele Leute leider mit so ein bisschen so einem Geschmäckler da rausgehen. Und jetzt vielleicht zu Weihnachten nicht die Blu-ray der 8. Staffel unterm Weihnachtsbaum steht.
Das ist schon krass, weil ich hatte letztens auch wieder Gedanken gehabt, wir arbeiten gerade in der Redaktion noch an einer kleinen Fotostrecke zu den besten Serien der Dekade. Die neigt sich ja auch langsam wieder ein Ende zu. Habt ihr sicherlich da draußen schon einige Beiträge gesehen, auch gerade im amerikanischen Raum. Aber da ist natürlich so eine Serie wie Game of Thrones, kann man nicht rausnehmen. Muss man auch sehr weit oben einordnen, rein theoretisch, weil 2011 ging das los. Es ist schon extrem prägend gewesen für ein Zeitalter des Fernsehens. Also von den Maßstäben, die gesetzt wurden, technisch, von dem Umfang, von dem Cast. Ich weiß nicht, ob Hannah deswegen gerade Gänsehaut bekommt. Aber deswegen kann man die Serie einfach nicht aus der Diskussion tilgen. Nur, in Anführungszeichen, weil halt das Finale leider nicht für viele Leute das gegeben oder erbracht hat, was man sich erhofft hatte. Aber es ist schon erstaunlich, ja. Also wir haben ja immer wieder gesagt, dass diese Serie schon ziemlich große Spuren hinterlassen wird oder hinterlassen hat. Und jetzt so die Diskussion weiterzuführen, hätte vielleicht auch keiner so gedacht, ne, dass es so endet.
Schade, ja, immer noch schade. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, es ist eine bessere Einstellung. Geht positiv rein, macht vielleicht nochmal einen Rewatch. Denkt an die schönen Erinnerungen von Game of Thrones.
Genau. Um noch ein paar andere Sachen zu nennen, Schnelldurchlauf. Star Trek Disco, STD, wie ich es liebevoll nenne, ist nach wie vor durchaus beliebt bei unserer Community. Ich bin ja nach der ersten Staffel ausgestiegen. Hannah, hast du es weitergesehen in der zweiten?
Ich habe die zweite, ich glaube, ich habe sie noch nicht komplett durch. Ich bin ja leider, ich gehöre zu den Leuten und ich meine, ihr habt absolut recht. Es ist, ich glaube, es ist die meist kommentierte Serie nach Game of Thrones immer bei uns so im Jahr, wenn wir mal so ein bisschen die
sehr aktive Star Trek Community bei uns. Grüße an alle, die sich da beteiligen. Ich bin auch irgendwie jedes Mal erstaunt, wie viele Leute da schreiben.
Ich glaube, da waren wirklich über 100 Kommentare oder so unter den Reviews. Und ich gehöre aber leider und ich kann es auch nicht ändern. Es tut mir wirklich leid. Es ist so ein bisschen Hate-Watching für mich. Ich bin jedes Mal so, ich werde aggressiv, wenn ich es schaue. Und ich kann es abends gar nicht schauen, weil ich dann wirklich sauer irgendwie schlafen gehen muss. Und mein Freund auch rumpisst, warum ich jetzt wieder was gucke, was mich so aufregt. Ich kann verstehen, warum viele Leute es lieben. Und es freut mich auch wahnsinnig für sie. Ich komme leider nicht drüber hinweg. Ich bin da noch zu sehr, ich weiß nicht, TNG-Schauer. Es bricht mir das Herz. Und ich muss es nochmal nachholen. Ich werde es auch nochmal nachholen. Ich werde jetzt frohen Mutes in Picard gehen im Januar. Das werden wir ja auch nochmal erwähnen explizit. Denn da hatte ich sehr viel, da hatte ich schöne Gefühle beim Trailer.
Ja, Vielleicht auch, weil es da was Bekanntes ist. Ne? Du kennst ja ihn nur zu gut, den Jean-Luc. Und dann deswegen ist vielleicht jetzt die Rückkehr zu dieser Personalie und zu den Menschen um ihn herum, bloß ein bisschen später, ein bisschen älter, fortgeschrittenen Alter, vielleicht eine andere Empfindung, die sich bei dir da auslöst.
Und deswegen, also wie gesagt, fand ich auch erstaunlich, dass Sisko so hoch hier auch eingerankt wird im Rang, wer ist es? In der Position?
Wertung, ja oder so, ja.
Aber ich muss leider sagen, also ich bin da so ein bisschen raus, leider. Mhm. Es tut mir leid. Oh Gott, ich werde jetzt so viele Hate.
Aber ich finde es schon erstaunlich, weil ich glaube, die zweite Staffel ging Mitte Januar oder so los, mhm. war dann immer wöchentlich bei CBS All Access, mhm. aber halt bei Netflix in Deutschland. War dann im April war dann das Finale und anscheinend hat sich das so gut gehalten, dass im Sommer noch nach wie vor viele Leute da reinschauen. Also ist erstaunlich, dass so eine, also ihr müsst euch vorstellen, in den USA ist CBS All Access nix. Also das hat wirklich, da gibt es natürlich auch Serien, die Leute gerne gucken, zum Beispiel The Good Fight, vollkommen richtig. Aber grundsätzlich ist das halt so einer von vielen kleinen Streaming-Anbietern von dem großen CBS, für die sich wenige Leute interessieren. Mhm. Aber auf internationaler Ebene ist Disco bei Netflix ein ziemlicher Hingucker.
Man muss ja auch sagen, da hat Netflix ja auch einen guten Deal gemacht, ja. ne? Da, die internationale Vermarktung.
Und da hat Amazon jetzt auch einen guten Deal mit Picard gemacht. Ne? Das ist auch interessant, dass das da gelandet ist. Aber vielleicht an anderer Stelle dazu noch mehr.
Aber du hast recht, es wird ja auch erwähnt, Haus des Geldes, ne? Dritte Staffel lief ja dieses Jahr.
Ich höre ständig immer wieder von irgendwie Leuten, wie findest du Haus des Geldes? Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Ich bin da noch nie irgendwie rangekommen. Es tut mir leid. Aber es ist auch ein riesen beliebtes Ding, auch irgendwie international als beste nicht englischsprachige Produktion, glaube ich, auch so ganz hoch im Kurs bei Netflix. Ist schon erstaunlich.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen fast der Start auch nach Narcos von diesen ganzen spanischen Serien, ja. ne? Oder spanisch sprechenden, nennen wir sie mal so, die jetzt überall da sind, auch Elite, wahnsinnig erfolgreich auf Netflix. Also sie haben ja auch ein paar Studios gekauft, in Spanien, in Madrid, sorry. Also da merkt man einfach auch, wie...
Las Chicas de Cables.
Zum Beispiel. Einfach, was das natürlich international auch für ein großer Markt ist, ne? Mit Südamerika und Co. jetzt ohne Brasilien. Aber das ist natürlich, da haben sie, glaube ich, echt einen guten Move gemacht, auch in der globalen, sag ich mal, Erweiterung von Netflix. Und Elite wird jetzt nicht mehr genannt, aber wir haben auch, wie gesagt, Chicago kommt dann gleich dahinter. Mhm. Ich kann leider nicht mehr unterteilen, welches Chicago. Ich muss aber auch gestehen, wenn ich mich recht erinnere an die Auswertung, weil es wirklich viele Leute, die dann halt alles gucken, genau wie du sagst. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Strategie dahinter. Es läuft ja auch in USA, glaube ich, an einem Abend. Ne? Und dann, wenn du eine Folge guckst, dann willst du natürlich gucken, gerade wenn es ein Crossover gibt, dass du das nächste, ne, die nächste Folge guckst, was jetzt da passiert.
Also, die gibt es ja auch schon seit 6, 7 Jahren teilweise. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass Leute mit diesen Figuren sich natürlich auf gewisse Art und Weise angefreundet haben und sehen wollen, was mit denen passiert. Also ich habe ja auch lange Zeit zum Beispiel sowas wie The Flash auch regelmäßig geguckt. Und das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass es halt immer wieder was Neues passiert ist, weil das Schema, wie so eine Folge abläuft, ist eigentlich relativ identisch. Aber der Cast, wenn der gut zusammengestellt ist und wenn der gut harmoniert, dann ist das schon so ein bisschen Wohlfühlfernsehen, dann kehrt man da gerne zurück.
Stimmt. Und wir haben natürlich auch Tschernobyl und das muss man, glaube ich, auch erwähnen. Also
eine schöne Sommerserie.
Ja, ich dachte schön auch leicht. So, schöner Binge. Also da würde ich auch sagen, komme ich auch an meine Binge-Grenzen, da ich sowas dann nicht bingen kann. Vor allem merkte ich auch, wenn ich so drüber nachdenke, was für Deep Dives ich gemacht habe dieses Jahr. Ich weiß nicht, geht ja, glaube ich, vielen so. Wie viele Videos und Artikel ich über irgendwelche Kernreaktoren gelesen und gesehen habe. Also das fand ich doch, das war, glaube ich, mein größter Deep Dive auch dieses Jahr in irgendwelche Originalaufnahmen, leider. Und deswegen, es war auch sehr Depri, fand ich. Ich habe es dann im Sommer nicht mehr gemacht, aber fand ich erstaunlich, dass viele das auch wirklich so mit ihrem Sommer in Verbindung setzen.
Ja. Ja, bevor wir gleich mal zum nächsten Punkt weiterspringen, wir wollen es hier nicht so krass verrennen, vielleicht noch sowas erwähnen wie Doom Patrol, eine Superhelden-Serie, die jetzt mittlerweile auch bei Amazon zu sehen ist, kommt vom DC Universe, ist mal ein bisschen was anderes, eine komische Truppe an verschiedenen Heldenfiguren, die irgendwie zusammen harmoniert, fand ich eigentlich auch nicht schlecht, aber ich habe es noch nicht ganz gesehen. Mindhunter ist auch ein großes Thema, mögen wir ja auch eigentlich ganz gerne. Zweite Staffel muss man ein bisschen drauf warten, David Fincher war beschäftigt, aber es hat immer noch einen ganz besonderen Flair, wobei ich sagen muss, dass man sich ja in der zweiten Staffel sehr auf einen Fall konzentriert hat und das natürlich so ein bisschen sich verändert hat im Vergleich zur ersten Staffel, wo man da immer so 2, 3 Folgen mit einem bestimmten Typen verbracht hat und hier war das mal so ein bisschen eher so nicht Fall oder Person der Woche, sondern wir versuchen es mal horizontaler zu erzählen.
Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich liebe natürlich auch Mindhunter und speziell die zweite Staffel, weil ich einfach auch so happy war, dass natürlich Anna Torvs Charakter ein bisschen mehr im Fokus war.
Aber am Ende war sie so ein bisschen weg vom Fenster. Das war bitter.
Ich weiß, aber ich weiß, wie oft ich diskutieren musste in verschiedenen Gruppierungen, die alle gelangweilt waren von ihrer Storyline und ich immer sagen musste, nein, ich bin so happy, dass sie mehr da war und dass wir mehr von ihr gesehen haben. Und ich, wie gesagt, ich kann nur sagen, Anna Torv kann machen, was sie will für mich. Ich fand es super spannend. Der Fall an sich, let's face it, ich fand, es war ein interessanter Fall, aber die Detektivarbeit unserer, sag ich mal, in Anführungsstrichen Profiler ist ja auch relativ, ist jetzt nicht die beste Detektivarbeit, habe ich das Gefühl.
Ja. Und man hatte ab und zu ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt auch etwa so, das ist der Mörder der Woche, guckt euch an, hier ist Charles Manson, hier ist, ne, dass man das so ein bisschen natürlich jetzt breit auf der Brust trägt, dass man sich mit diesen ganzen auf wahren Personen basierenden Charakteren beschäftigt, die wahnsinnig interessant, aber natürlich auch kranke Menschen gewesen sind, psychologisch oder Psychopathen und Soziopathen.
Auch übrigens ein interessanter Deep Dive, wie viele Originalaufnahmen man bei YouTube finden kann.
Wieder, ich sag's mal ganz gerne, diese Wikipedia-Serien, wo man automatisch gleich schon einen Second Screen zur Hand hat und sagt, okay, war das wirklich so? Um Gottes Willen, ja, stimmt, das ist der. Ich habe mir sogar bei diesem Hauptfall in der zweiten Staffel, habe ich dann schon vorgelesen, wer im Endeffekt der Täter war und wusste es dann, als sie dann ihn in der Serie gefunden haben, ah, es ist ja, weil das war mir gar nicht so wichtig, diese Enthüllung, wer es ist, sondern eher wieder diese Mechanik, weil es fühlt sich mal so sehr wie so ein gut getimtes oder gut zusammengesetztes Uhrwerk an die Serie, ne, wo halt jedes Standard ins andere greift. Es ist wie bei Better Call Saul zum Beispiel auch, wo es einfach nur Spaß macht, diese Handlung beim Entfalten langsam zuzusehen und die Enthüllungen oder so, irgendwelche großen Twists sind gar nicht so wichtig.
Du hast recht, ich habe es auch vorher, glaube ich, gegoogelt und fand dann auch sehr erstaunlich das Casting.
Ja.
Also ich finde sowieso bei Mindhunter, das Casting ist top.
Ja, wirklich.
Also da kann ich euch jedem empfehlen. Es fängt sehr langsam an, wer noch nie mit Mindhunter zu tun hatte. Ich hatte auch, glaube ich, 2 Folgen gesehen damals von der ersten Staffel, war ein bisschen gelangweilt. Haltet durch. Ich kann euch nur sagen, haltet durch.
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich hatte Interviews geführt mit Holt McCallany und Groff, Jonathan Groff ist, glaube ich, ist sein Name, ne? Irgendwie so. Jonathan?
George.
Oder war es der Singer? Der Sänger?
Der aus Groff, ja, aus Glee.
Genau, richtig. Und da weiß ich noch ganz genau, es gab keine Screener vorab zur ersten Staffel. Ich hatte 3 Folgen gesehen, weil ich halt die Interviews hatte und ich habe mir gedacht, warum wird das nicht rausgeschickt an die Kritiker, weil ich fand das schon ziemlich cool nach den 3 Folgen. Und dann haben sich viele im Nachhinein drüber gewundert, weil mein Tata, die erste Staffel ist ja auch dann hervorragend gewesen und hat auch sehr gute Kritiken, auch generell bei den Leuten kam es sehr gut an. Und tja, das haben sie dann irgendwie jetzt im Nachhinein so ein bisschen vielleicht dann auch registriert. Aber wann es eine dritte Staffel geben wird, wird sich zeigen, weil David Fincher ist wieder involviert natürlich weiterhin. Und der hat auch viele andere Projekte vor der Brust oder Ideen und deswegen, es geht nur weiter, wenn er Zeit hat.
Ja, ich hoffe, wir müssen nicht wieder 2 Jahre warten.
Ne, genau, schauen wir mal. Dann würde ich erstmal sagen, können wir diese Sache hinter uns lassen, den Sommerbinge? Ich hätte jetzt nur kurz angefügt bei mir, weil wir hatten ja mit dir angefangen, was du geguckt hast. Ich habe tatsächlich im Sommer so ein bisschen nur Sachen nachgeholt. Zum Beispiel habe ich zum ersten Mal Utopia gesehen. Ah. Ich war im Schwedenurlaub in einem kleinen Häuschen und habe dann Utopia dabei gehabt. Und Billions, Staffel 4. Ich bin ein doch relativ großer Fan von Billions. Ich habe das anfangs so ein bisschen aus perverser Neugier an diesem komischen Konzept, dass es eigentlich nur um irgendwelche komischen Finanzhaie aus New York geht, die so ein abgedrehtes, überdrehtes Leben führen eigentlich. Aber es ist hervorragend besetzt und fast schon wie so eine Art seltsame Superhelden-Serie, weil es geht um Menschen, die eigentlich nicht real sind, die komplett über den Leben stehen und aber zu Fall gebracht werden. Das ist irgendwie ganz, ganz eigenartig. Paul Giamatti und Daniel Lewis spielen da die Hauptrollen und ich finde das nach wie vor sehr, sehr spannend. Und ja, ich werde wahrscheinlich nächsten Sommer die 5. Staffel gucken. Ich gucke es immer nicht nebenbei, sondern immer zusammen gebündelt. Und es ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich relativ schnell hintereinander gucke.
Ich habe nur die 1. Staffel gesehen. Mich hat es nie so ganz gehockt. Aber ich fand die beiden Frauencharaktere natürlich auch interessant.
Genau, Maggie Siff und
Ackerman.
Wobei Ackerman in den darauffolgenden Staffeln nicht mehr so viel auftritt, aber sie versuchen, einen Ersatz zu finden. Aber es ist schon eher männlich dominiert, definitiv der Cast, ja.
Ich weiß, ich hatte Ackerman mal im Interview und das waren die krassesten blauen Augen, die ich jemals in Natur gesehen habe. Also wirklich, ich weiß gar nicht, ob es so auffällt in der Serie, aber
ich kann mich gar mehr daran erinnern. Weil sie ist auch wirklich in der 3. und 4. kaum noch präsent, also deswegen.
Also das finde ich Wahnsinn.
Naja, gut, so viel zu unseren Sommerbinge und zu euren Sommerbinges da draußen. Wir kommen jetzt schon mal zum nächsten Post, den wir abgesetzt hatten, und zwar, das war vom 1.11. Da ging es so ein bisschen um die Vorfreude auf weitere Serien in diesem restlichen Jahr. Und da hatten wir ja auch schon an anderer Stelle Podcasts zugemacht. gebracht, ne, was euch so erwartet und auf was wir uns freuen. Ihr seid auch nochmal fleißig gewesen, habt in die Tasten gehauen und ja, mit durch nicht wenig Abstand weit vorne war tatsächlich The Witcher. Das am 20. Dezember, wenn ich mich nicht täusche, bei Netflix startet. Und Hanna, wir können dazu auch schon was sagen, denn...
Es wird auch einen Podcast geben.
Richtig. Mehr dürfen wir auch nicht sagen.
Ich wollte gerade sagen, wir stehen unter Embargo. Ich kann nur wiederholen, was ich bereits, glaube ich, öfter schon im Podcast und auch bei Twitter geschrieben habe, dass ich sehr gespannt darauf bin. Und dass wir auch schon intern natürlich unter Embargo-Restriktionen intern in der Redaktion sehr viel darüber diskutieren. Ja. Ich habe auch gestern wieder sehr lange mit Jim darüber geredet.
Genau, wir haben mit Hanna und Tim zwei Experten. Bei dir sind es auch die Bücher, mit denen du vertraut bist, so die Kurzgeschichten und das Spiel natürlich auch. Tim ist auch ein Gamer durch und durch, hat die Spiele auch, glaube ich, komplett durchgezockt. Und bei mir ist es so ein bisschen Halbinteresse. Ich bin nicht ganz emotional mit verbandelt, aber ich habe auch zum Beispiel Witcher 3 fast durchgespielt. Fast. Mir hat nicht mehr viel gefehlt, aber dann war irgendwie die Lust weg. Ich bin da mal sehr undiszipliniert, wenn es um die
Spiele geht. Vielleicht denkst du, du bist fast durch, aber bist du gar nicht.
Na, zumindest mit der Hauptstory bin ich fast durch. Aber danach kann man ja noch Ewigkeiten weiter irgendwelche Sachen machen, keine Kräuter sammeln und so.
Ich habe gerade, nur kurze Klammer, es geschafft, jede Mission aus meinem Dings rauszukriegen. Was finde ich, was sehr befriedigend ist, muss ich gestehen.
Ich habe ja komplett dieses Kartenspiel ignoriert bei meinem Durchspielen.
Das darfst du nicht.
Nein, ich habe kein Interesse an Gwent und das kostet mir zu viel Zeit. Ich bin da sehr zweckorientiert, spiele ich dieses Spiel.
Ja, also ihr seht schon, wir freuen uns riesig und wir schaffen es auch, bevor wir alle sozusagen in die Heimat fahren zu Weihnachten.
Also wir freuen uns riesig, darüber zu sprechen. Was die Seemann bekannt, wollen wir jetzt erstmal so im offenen Raum stehen lassen.
Genau, aber es ist natürlich auch interessant und da muss ich auch noch mal kurz eine Lanze versprechen an die, was sind das, Trendscouts von Netflix. Denn Netflix hat ja schon auch genug Leute, die sie beschäftigen, die scheinbar gucken, was gerade so trendy irgendwie in ist. Und sie haben ja dann auch relativ früh, was heißt früh, also schneller als andere natürlich, die Witcher-Rechte da an sich genommen. Und muss man ganz ehrlich sagen, als wie du schon erwähnt hast, als Gamer weiß man natürlich, dass das eine wahnsinnige Brand ist von CDPR und die bringen jetzt ja sozusagen auch ein neues Game raus, nächstes Jahr im April, Cyberpunk. aber das ist natürlich eine riesige Fangemeinde. Ja. Und ich glaube, auch Witcher kam vor 4 Jahren raus, Witcher 3, und es ist immer noch in den Top 10, 20 bestverkauften Games jedes Jahr. Also es ist crazy.
Ja, das große Problem ist nur, dass sie, also die Serie, sich mehr an den Büchern orientieren und da freut sich sicherlich auch der Autor, dessen Name ich immer durcheinander bringe.
Zapkowski,
glaube ich, ist es, ne? Jedoch kommt wahrscheinlich der Großteil der Leute, die sich für die Serie interessieren werden, aus dem Spielbereich.
Er glaubt das nicht.
Er glaubt das nicht, ja. Darüber lässt sich definitiv streiten. Und dann wird sich zeigen, wie sich dieses doch sehr gute Spiel, die sehr gute Spielreihe, die ja auch sehr cineastisch teilweise wirkt und eine große Welt aufgemacht hat und die Leute extrem begeistert hat, wie sich diese Fangemeinde, die davon verwöhnt wurde, mit der Serie vertragen wird. Das wird spannend zu beobachten sein. Werden wir wahrscheinlich aber erst im neuen Jahr vielleicht so richtig mitbekommen, weil es wird ja dann kurz vor Weihnachten kommen, dann hat jeder so ein bisschen Zeit, sich das anzugucken. Dann zwischen den Jahren passiert da eh nicht viel und Anfang nächsten Jahres dann wird man sagen, okay, wie sind die ersten Zahlen? Dann wird Netflix uns sagen, ja, innerhalb von 4 Millionen. Wochen haben 50 Millionen Menschen das gesehen. Alles klar, okay.
Genau, aber ihr könnt unseren Podcast hören, am 20. kommt er raus, ist geplant, wird produziert. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Ja, ansonsten, viele Leute haben sich auch auf Watchmen gefreut, das freut mich natürlich. Mittlerweile ist es ja auch schon längst angelaufen. In den USA lief jetzt gerade die 7. Episode, in Deutschland ist Sky 2 Wochen immer hinten dran mit den Episoden, da lief jetzt gerade die 5. Und ja, ich schreibe da ja auch wöchentlich die Kritiken zu und bin auch voll des Lobes. Also es ist eine fantastische Serie, die sehr viel zum Denken anregt, sehr viel verschiedene Themen und Fässer aufmacht und jetzt auf einen fulminanten das Finale hinsteuert und ich kann es weiter nur jedem empfehlen und freue mich jede Woche. Ich habe jede Woche ein bisschen Angst davor, weil ich nicht weiß, was mich erwartet und wie ich damit dann umgehen kann. Aber ich freue mich trotzdem jede Woche, wenn eine neue Folge kommt. Und es sind ja jetzt nach amerikanischer Zeitrechnung nur noch 2. Also vor Weihnachten ist das Finale auch da und dann werden wir sehen, was da Damon Lindelof am Ende hervorgezaubert hat und ob einige Leute ihn endlich Lost verzeihen können.
Also ich glaube, wir haben ja nie einen Hehl draus gemacht, dass wir große Lindelof-Fans sind, auch allein durch Leftovers und Co. Aber ich musste jetzt auch einmal, ich werde das einfach nochmal erwähnen, Felix, weil ich das so süß fand. Ich habe es dir schon gesagt im Vorgespräch, ich werde das aber auch nochmal in den Äther rauswerfen. Ich habe eine Mail von einer Freundin bekommen, heute früh, die meinte, sie bedankt sich sehr für deine Watchmen-Reviews, denn sie und ihr Mann schauen Watchmen, lieben es, aber sind komplett verwirrt und würden sich danach dann immer sozusagen in der Diskussion danach dann deine Review an die Brust nehmen und sozusagen laut vorlesen, um dann erstmal zu verstehen, was in dieser jeweiligen Folge irgendwie gerade passiert ist. Und das finde ich ja ganz bezaubernd, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Vielen Dank, unbekannterweise, das ist voll schön und ich kann es nur so sagen, auch ich weiß manchmal nicht, woran ich bin bei dieser Serie. Ich versuche mir dann daraus irgendwie ein Bild zu machen und ich bin froh über jeden, der vielleicht eine andere Idee hat und eine andere Interpretation. Das ist ja das Tolle an so einer Serie, wenn man da wirklich da ein bisschen auch sich reinfressen kann förmlich und dann auch ein bisschen querlesen kann. In den USA, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, findet man wöchentlich wirklich wahnsinnig interessante Essays und auch tolle Sachen mit Rückblick auf die auf ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte und das ist dann einfach nur schön, dass eine Serie das irgendwie hervorbringt und auch wichtig, dass sie das hervorbringt. Deswegen auch nochmal hier danke an der Stelle und ich freue mich jedes Mal, wenn jemand sagt, dass ich ihm vielleicht irgendwie ein bisschen helfen konnte, aber wie auch gesagt, völlig fehlerlos bin ich, glaube ich, auch.
Nein, aber ich meine, das ist ja auch so und das finde ich ja auch immer schön. Also diese ewige Diskussion von objektiven Reviews, finde ich, wird ja auch durch Watchmen einfach nochmal verdeutlicht, dass das immer schlecht möglich ist, weil jeder einfach was anderes sieht was anderes auch mitnimmt daraus.
Ja.
Und wie du schon sagtest, ich finde, es ist ja super, wenn man dann verschiedene vielleicht einfach Reviews sich zu Herzen nimmt oder verschiedene auch noch eine Wikipedia irgendwie Untersuchungen macht zu Tulsa und was man da alles recherchieren kann, dass man sich die Comics vielleicht nochmal anschaut. Schaut und was nachliest. Also ich finde, so sollte ja eigentlich eine Seriendiskussion auch ablaufen.
Ja, sehr zeitintensiv tatsächlich und deswegen für viele vielleicht auch ein bisschen abschreckend irgendwie, ne? Weil es ist halt nicht einfach mal schnell weggeguckt und gut ist und dann sagt man am Ende, ja, war gut oder na, aber nicht so gut, ist schon wieder ein anderer Schnack.
Ja, ich finde halt immer, der Mix macht's, also für mich. Also man kann ja schon in Chicago irgendwas gucken,
Richtig.
Yay, hat Spaß und dann vielleicht mal irgendwie was Anspruchsvolleres. Ich finde, so ein Mix ist für mich persönlich perfekt.
Genau, so ist es. Ansonsten haben sich auch viele Leute auf die dritte Staffel von The Crown gefreut. Die ist ja am 17. November gestartet.
Bist du schon durch?
Ich war ja sofort durch. Ich habe ja Vorfeld wieder die Folgen gehabt und habe sie mir langsam alle angeschaut, dazu auch eine Review geschrieben und ich war auch wieder sehr angetan, aber sehr gut, dass ich jetzt mal die Möglichkeit bekomme, darüber zu sprechen, denn so sehr ich den Cast fantastisch finde, der ja komplett ausgetauscht wurde rund um Olivia Colman, die eine sehr gute Queen Elizabeth II. Abgibt, aber auch so jemand wie Tobias Menzies ist hervorragend als ihr Gemahl
Philipp. Bonham Carter.
Helen Bonham Carter ist auch sehr gut. Auch zwei Newcomer sind mit drin, die Prinz Charles und Princess Anne spielen. Die Namen habe ich jetzt leider nicht parat aus dem Kopf, aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Aber ich finde halt von der Machart und von den Ideen, dass sie teilweise halt große Events nehmen und die dann in den Kontext setzen mit ihren kleineren privaten Dingen innerhalb der Königsfamilie von England, finde ich immer sehr spannend. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, und damit habe ich mit Mario zum Beispiel sehr viel drüber gesprochen, dass natürlich auch ein gewisses Bild von der Königsfamilie gezeichnet wird, das ab und zu sich ein bisschen unkritisch anfühlt. Weil rein theoretisch ist ja wirklich das Konzept, oder nicht nur rein theoretisch, ist ja so, das Konzept einer Monarchie im 21. Jahrhundert ist ja eigentlich komplett absurd. Wir leben ja in einer aufgeklärten Zeit, wir haben ja hauptsächlich Demokratien auf dieser Welt, die sich natürlich dann auch nicht irgendwie versuchen, die Macht auf eine Person oder eine Familie zu konzentrieren. Logisch, die englische Königsfamilie ist nicht mehr in dieser großen Macht, ist ja eher repräsentativ, aber rein theoretisch hat die Queen ja nach wie vor eine große Macht. Und es ist irgendwie ein bisschen seltsam, wenn das halt dann so etwas, man könnte durchaus das so ein bisschen kritischer aufarbeiten, aber ich glaube tatsächlich, dass Serienschöpfer Peter Morgan das gar nicht so sehr will oder das halt nur so subtil macht, dass wir halt selber anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wir haben Mitleid mit diesen Figuren, die eigentlich alles haben, aber auch irgendwie nichts, weil sie in diesen komischen Zwängen ihres Vermächtnisses gefangen sind. Aber auf der anderen Seite, warum sollten wir Mitleid mit solchen Leuten haben, die halt jahrhundertelang aus irgendeinem Grund, weil Gott ihnen ihre Macht gegeben hat, Menschen unterdrückt haben. Ne, verstehst du, was ich meine?
Wir hätten ja auch mal. Und es gibt ja, glaube ich, sogar auch in Deutschland irgendwie so crazy.
Der hat Fett abbekommen von Jan Böhmermann. Grüße an Herr Hohenzollern oder sowas war es, glaube ich.
Also natürlich, ich meine, du hast natürlich recht und auch was das kostet.
Ja.
Also ich meine, das ist ja für mich immer. Also,
da
gibt es
eine Folge in der neuen Staffel, die das genau behandelt, was dieser Haushalt der Königsfamilie verschlingt und dass sie sagen, ach, wir haben nicht mehr genug Geld, um, keine Ahnung, unser Sommerhaus und Dings zu unterhalten. machen. Und draußen hungern die Menschen, die gerade eine extreme ökonomische Krise in Großbritannien durchmachen.
Aber ich denke, wer kritisch sich damit beschäftigen möchte, dem kann ich nur momentan raten, sich mal mit Prince Andrew und Epstein auseinanderzusetzen.
Oh ja. Da freue ich mich schon auf die 5. oder 6. Staffel. Ich glaube, da könnte es thematisiert werden.
Also wer da, sage ich mal, noch nicht genug Kritik momentan hat bei The Crown gucken, sollte sich da mal wirklich einen Deep Dive machen, denn es ist erschreckend.
Ja.
Und finde ich ja auch kritisch sozusagen in dem, was du auch gerade sagst, auch mit dem Königshaus und mit den Gesandten, nennen wir es mal so, was da passieren kann. Aber ja, ich muss die 3. noch schauen. Ich habe noch nicht angefangen.
Ja, es gibt Highlight-Folgen definitiv und sowas wie Abba-Fan. Ich sage nur mal den Titel. Einige draußen haben es wahrscheinlich schon gesehen und werden jetzt
Bitte was?
Abba-Fan.
Das ist
eine walisische Stadt.
In Wales, ich wollte gerade fragen. Richtig. Ich war nämlich mal in Aberystwyth. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Daher ist es die.
Wo im Auenland, oder? wie elbisch irgendwie.
Sehr hübsch übrigens. Ach, interessant.
Aberfan, ja. Oder auch eine Episode, die auch, hat den Kimbra irgendwas, ist The Prince of Wales auf Walisisch. Da geht es ein bisschen um Prince Charles.
Kim heißt nicht so Wales
irgendwie
auf
die Richtung, genau.
Walisisch,
ja,
mit C, ne?
Es gibt da so ein paar Highlight-Sachen. Generell die Geschichte von Charles, dem jungen Prinz Charles, ist überraschend emotional und ist so ein bisschen in der letzten Hälfte der Staffel das Highlight. So hätte ich gar nicht am Anfang so auf dem Schirm gehabt.
Okay.
Ja, das ist irgendwie sehr cool. Ich sehe ja noch Picard, wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt, 24. Januar bei Prime, schon im nächsten Jahr, die Leute schon ein bisschen vorgegriffen, ist okay, lassen wir mal durchgehen, weil du freust dich ja auch drauf, ne?
Und wie, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer, der hat mich, ich denke ja immer, ich könnte nicht mehr so emotional mit der Brechstange erwischt werden, aber dann sehe ich irgendwie Seven of Nine oder ich sehe einen Data und ich bin gerührt und ich merke, dass einfach mein
ist Data nicht ein bisschen aufgegangen, ein bisschen kräftiger geworden. Ich hatte so ein Bild. Ist okay.
Ich wollte gerade sagen, okay. Man muss als Roboter, ne, vielleicht hat man ihn einfach angepasst oder so. So ähnlich Roboter. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, also hier Jean-Luc ist natürlich auch schön, ihn zu sehen, aber da ist mein Herz gar nicht so hochgeklopft. Es ist einfach der generelle Look. Und ich glaube, da gibt es ja auch genug Abhandlungen, Diskussionen, auch unter Disco, dass dieser ältere Look, der sehr an TNG erinnert, halt mehr mein Look ist als dieser sehr, sag ich mal, Neon-Licht- grelle Disco-Look.
Ja.
Aber ja, also ich freue mich, ich bin auch, freue mich sehr, dass es auch 24 Stunden nach US in Deutschland zu sehen ist. Ich bete, dass es gut wird.
Glaubst du, dass Amazon dann eine Weinkollektion passend zu Picard, ein feiner Tropfen von seinem kleinen Winzerheim?
Ja, ich freue mich auch auf neue Kostüme, ist ja auch immer sozusagen, worauf ich auch achte. Ich freue mich einfach, ich freue mich wieder auf ein altes Feeling und ich wünschte, ich hätte mal wieder Zeit, ein TNG-Rewatch zu machen. Wird auch später nochmal erwähnt, TNG.
Ja.
Aber ja, Picard ist groß bei mir auf der Liste.
Ja, bei vielen ist wahrscheinlich auch The Mandalorian groß auf der Liste. Läuft ja schon in den USA bei Disney Plus, wo es ja am, ich bin jetzt immer durcheinander, war es der 11., der 12.11., ne? Ist ja aufgeschrieben. 12.11. war es, genau. Da war der US-Start von Disney Plus. Und am 31. März 2020 ist es dann in Deutschland auch soweit. Ist mittlerweile oder nach wie vor eine komische Entscheidung gewesen, glaube ich, so ein Riesending, was halt nicht nur eine US-amerikanische, oder ich glaube in Kanada ist es ja auch zu sehen, und in Holland,
ja, und Australien,
aber
Neuseeland.
Der Großteil Europas ist halt außen vor und da gibt es ja auch viele Star-Wars-Fans und die gucken jetzt in die Röhre und kriegen auch viele Spoiler mit, glaube ich, wenn sie online unterwegs sind, ist ein bisschen ungünstig gelaufen, muss ich sagen.
Vor allem, es gibt ja auch wirklich Memes ohne Ende hier mit ich weiß gar nicht, ob es also mit einem, ja, ich erwähne es jetzt mal nicht.
Ich mache mal die Handzeichen zu links, wir wissen,
aber,
was es ist. Aber
es ist, du hast schon recht, man hatte immer so das Gefühl, so ein Markt zweiter Klasse zu sein.
Genau.
Ne? Ja. Und es tut mir auch leid für die Star Wars Fans, die das unbedingt sehen wollen. Einfach, ja, es ist traurig.
Also. Die finden ihren Weg, dem muss sich Disney bewusst sein, ganz klar. Vielleicht ist das auch ein bisschen die Idee, weil tatsächlich nach einer neuen statistischen Erhebungen von irgendeinem Marktforschungsinstitut ist The Mandalorian auch aktuell mit einer der beliebtesten Serien in den letzten 5 bis 10 Jahren oder so. Allein von durch die sozialen Interaktionen, die ausgewertet wurden, auf Twitter, Facebook und Instagram und so. Ich meine, Game of Thrones hatte jahrelang auch den Titel als meist raubkopierteste Serie inne und ich kann mir gut vorstellen, dass Mandalorian, wenn da Daten rauskommen, diesen oder nächsten Jahr ordentlich Konkurrenz machen wird.
Und das Interessante fand ich bei Game of Thrones, sorry, aber das finde ich marketingtechnisch immer noch crazy. Es war die meist illegal runtergeladenste Serie und die meist digital verkaufte.
Ja.
Oder oder halt Blu-ray, was auch immer. Und das finde ich so eine interessante Mischung.
Ja.
Und das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ich meine, sie hätten ja auch Mandalorian zum Beispiel zum Kaufen anbieten können.
Richtig.
Ja. Also hier bei iTunes und Co. auf Englisch mit vielleicht deutschen Subs oder selbst ohne. Und ich glaube, es hätten genug Leute auch gekauft.
Glaube ich auch. Glaub ich
und das finde ich so ein bisschen schade, dass man da nicht vielleicht noch einen Schritt weiter denkt.
Ja. Bleiben wir noch ganz kurz bei Amazon, als wir gerade schon bei BK waren. Und zwar The Expanse würde ich nochmal kurz erwähnen, weil da hast du ja, glaube ich, auch noch was dazu im Köcher, ne?
Ja, ich muss ja gestehen, Expanse ist bei mir so ein bisschen auch, ich mag The Expanse wirklich sehr, sehr gerne. Denn ich meine, wir haben ja auch wenig Sci-Fi-Serien momentan, die auf dem Weltall spielen. Und ich kriege ja auch, ähnlich auch wie Anne, immer wirklich schöne Gefühle, wenn ich ein Raumschiff sehe. Und man sieht sehr viele Raumschiffe mit sehr schönem Ton. Bei The Expanse. Ist ein bisschen langsam erzählt. Ich finde auch manchmal vom Pacing her, ich denke immer so, ihr macht lieber 10 Folgen als 13.
Ja.
Würde besser passen. Aber es ist inhaltlich eine fantastische Serie. Und die vierte Staffel startet jetzt, ich glaube, am 13. Dezember, wenn ich es richtig habe.
Genau.
Und vielleicht nochmal ein kleines Goodie. Es wird noch ein Podcast-Interview geben mit den beiden Autoren. Hatte ich die Möglichkeit, vor einiger Zeit in München zu treffen, in den heiligen Hallen von Random House. Das fand ich auch ein bisschen witzig, wo gerade eine Liebesroman-Convention stattfand. Ja, es war so alles irgendwie.
Länden der Leidenschaft.
wirklich, es war alles ein bisschen witzig. Aber genau, also die waren natürlich auch sehr, sehr interessant, was die da, das basiert ja auf einer Buchreihe, die auch sehr erfolgreich ist. Und da kommt das neue Buch auch irgendwann raus.
Und ich stelle mir vor, dass die ziemlich glücklich waren, dass die Serie weitergegangen ist, weil sie wurde ja eigentlich abgesetzt von Sci-Fi in den USA. Aber dann gibt es ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob es ein offenes Geheimnis ist oder nur ein Gerücht, Jeff Bezos, der Amazon-Chef, ist ein riesen Fan von The Expanse. Und da hat man mal kurz in die Portokasse geguckt. Ich spekuliere jetzt mal. Und dann wurde einfach The Expanse übernommen. Und da ist dann die vierte Staffel jetzt entstanden.
Ja, und es gab ja auch Fan-Liebe oder Fan-Demonstrationen zu The Expanse. Komischerweise, ich frage diese Frage auch die beiden. Ich glaube, ich muss das einfach so ein bisschen abgehen. Das sind halt Autoren. Das sind auch ein bisschen Nerds. Also so die große Emotion, die wir jetzt vielleicht erwarten als Response auf diese Frage kam nicht.
Ja.
Aber natürlich war die Freude sehr, sehr groß. Aber sie meinten natürlich, wie sehr sie sich gefreut haben, aber sind jetzt nicht nochmal explizit auf die Party eingegangen.
Und die neue Heimat ist ja auch ein sicherer Hafen. Da wurde, glaube ich, sogar schon eine fünfte Staffel bestellt. Also von daher, alle, die jetzt eine Vorfreude geäußert haben zu The Expanse Staffel 4, können sich noch weiter freuen. Erstmal hoffen, dass die vierte gut wird. Aber im Endeffekt bei Amazon sind die Mittel im Vergleich zu Sci-Fi aus den USA wahrscheinlich eher noch gewachsen, die man hatte. Also von dem, was sie umsetzen können. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, und das ist ja auch so genius, wenn wir nochmal zurückgehen auf Netflix. Netflix hat ja irgendwann auch Anfang des Jahres verkündet, dass sie, oder letztes Jahr schon, dass sie merken, dass es wahnsinnig viele Sci-Fi-Fans gibt, die eigentlich unterbedient wurden in den letzten Jahren.
Ja.
Und dass sie deswegen ja auch sehr, sehr viele Sci-Fi-Serien in Auftrag gegeben haben. Jetzt würde ich sagen, vielleicht nicht die besten
auf
Netflix.
Lost in Space ging so, Altered Carbon hatte Potenzial, war aber auch eher so.
Ja, aber denken wir jetzt an hier, was ist Afterlife?
Afterlife war.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
So eine Graupe, genau.
Die Island.
Kann man Island, ja, wenn man Sci-Fi definitiv Sci-Fi nennt, auch so. Ja, ja.
Aber natürlich bin ich auch als alter Sci-Fi-Fan wahnsinnig dankbar, dass da einfach jetzt mehr Druck drauf ist, weil sie einfach merken, im Zeitalter der Streaming-Dienste gibt es einfach eine riesen Fangemeinde, die auch bedient werden möchte. Und in dem Sinne freut es mich sehr, dass wir gleich zwei Staffeln von The Expanse jetzt haben bei Amazon und das ist super. Also freut mich sehr. Ich wollte noch zwei Sachen auch bei Amazon jetzt erwähnen, Maisel und Vikings.
Ja.
Ich glaube, es sind ja auch zwei Serien, die auch sehr beliebt sind bei uns in der Redaktion.
So ist es. Die gute Marvelous Miss Maisel freut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei uns. Ich bin ganz ehrlich, ich habe in die zweite Staffel letztes Jahr reingeguckt und bin nicht über die vierte Folge hinausgekommen. Die dritte geht jetzt am 6.12. los, also die dritte Staffel. Also jetzt auch diese Woche. Ich versuche das mal kurz zu erklären, woran das vielleicht liegt, dass ich nicht mehr so groß bei Maisel dran bin. Und zwar habe ich da mal einen Artikel gelesen, da ging es so ein bisschen darum, dass die Marvelous Mrs. Maisel eigentlich eine Welt aufmacht, die so ein eine Fantasie ist. Mhm. Und eine sehr spezielle Fantasie von einer Person. Klar, es ist eine Geschichte über eine Frau, die jetzt in Aktion tritt und sich loslöst und sich emanzipiert ein Stück weit in den 50er Jahren. Aber irgendwie ist es nach wie vor ein sehr enger Blick auf eine Frau aus einem gewissen Milieu. Aus einem Milieu, das sehr viel Privilegien hat und durchaus zum oberen Elite von New York gehört. Und dadurch wird vielleicht so ein bisschen was anderes eher ignoriert. Und das fühlt sich dann, wenn man das einmal so vorgezeigt bekommt, dass halt das tatsächlich so eine Fantasievorstellung ist, diese Welt, dann habe ich da ganz großes Problem, mich davon wieder zu lösen oder mich dann fallen zu lassen. So cool ich auch Rachel Brosnahan finde und ihren, ich will es gar nicht mal Sidekick, weil sie ist ja schon ein eigener Charakter richtig, aber ich kriege den Namen gerade nicht zusammen.
Ich komme auch drauf, irgendwas mit B, oder? Das ist nicht auch so?
Ja, aber...
Bernstein?
Genau. Ja, in der Richtung. Aber es irgendwie macht sich mehr Klick bei mir, muss ich ehrlich sagen.
Aber witzig, dass du das sagst, weil ich hatte nämlich diese Problematik am Anfang. Ich hatte ganz große Probleme mit ihr als Charakter. Ja. Da ging es zum Beispiel los im Piloten. Ich erinnere mich, dass sie dann so mit Make-up auch schläft. Mhm. Und dann so immer so dieses, was ich sowieso bei Amy Sherman-Palladino Probleme hatte, auch bei Gilmore Girls schon, dieses Fat-Shaming. Ja. Das ist ja auch so ein großes Thema, wo es Artikel über Artikel gibt. Und ne, das hatte ich Probleme anfangs. Konnte dann aber drüber hinwegschauen und jetzt ist es für mich, genau wie du sagst, einfach eine Fantasie-Unterhaltungsserie mit geilen One-Linern von beiden.
Ja, es gibt auch, es hat ja nach wie vor diesen, das finde ich ja auch gut, also es hat so einen schönen Musical-Flair so ein bisschen. Also genau. Es ist immer eine Sekunde davor in so eine komische Gesangsnummer
aus. Genau, die Set-Designs, ja. So, die Farben sind so ganz intensiv.
Ein lebendiges, fast schon Bühnenstück, so fühlt genau. Sich an. Aber es ist halt natürlich, es ist so ein Fokus auf nur eine Blase und in der Blase geht es nur um diese Person und die Probleme, die diese Figur hat.
Aber das freut mich, weil ich glaube, du kannst diese Blase nicht größer machen.
Ja, aber es fühlt sich ab und zu ein bisschen ignorant gewissen Problemen dieser Zeit gegenüber an. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ist halt einfach so.
Ich habe die dritte Staffel, ich glaube, es war die Catskill. War das die Catskill-Staffel? Die zweite?
Die zweite war, wo sie in dieses Sommerlager dann.
Ach, ich liebte das.
Soweit bin ich ja nicht mal gekommen, tatsächlich.
Ach, ich finde, ganz ehrlich, ich finde, dann wird es nämlich ziemlich gut.
Okay.
Und es erinnert mich nämlich komischerweise sehr an Dirty Dancing. Jetzt bräuchte ich Adam.
My Meisel belongs to me.
Ja, wirklich. Es hatte so einen ganz interessanten Dirty Dancing at its best Flair, ohne die Kritik, die es ja auch in Dirty Dancing gibt. Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen. Also es ist wirklich, klar hat Felix recht, es geht jetzt nicht in die Tiefe. Im Endeffekt habe ich positive Erinnerungen an Gilmore Girls, was ich natürlich auch geliebt habe, die alten Folgen. Ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Ja. Ich freue mich Weihnachten drauf, weil das auch so eine, das ist für mich zum Beispiel auch eine sehr bingige Serie. Also da bin ich in der Stimmung drin, bin in der Blase drin und freue mich auch auf diese bunte Blase. Sehr aber cool. Ich weiß zum Beispiel, Felix, du bist ja auch ein großer Vikings-Fan, glaube ich, seit Jahren.
Ja.
Und ich habe ja auch deinetwegen, nach dem ganzen Positiven, was du darüber erzählt hast, irgendwann auch mal aufgeholt. Denn ich war kein großer Freund der ersten Staffel. Ich kann verstehen, warum viele sie mögen. Ich fand aber teilweise war sie irgendwie all over the place.
Ich kann mich noch erinnern, bei der ersten Staffel, die hat sogar Axel bei uns noch die Reviews zugeschrieben und ich habe Reviews zum Masters of Sex geschrieben. Und dann haben wir aber getauscht nach der ersten Staffel von den beiden jeweils.
Ach,
und seitdem schreibe ich ja bei uns auch wirklich die Reviews zu Vikings und auch jetzt diese Woche geht's weiter, auch wieder bei Amazon mit einer Doppelfolge, wenn ich mich nicht täusche, wird es auch wieder Reviews bei uns geben, weil nicht nur bei Facebook, generell bei uns gibt es auch eine große Fanschar an Leuten, die Vikings richtig, richtig gut finden oder halt sich gerne damit auseinandersetzen. Und ich bin ganz ehrlich, grundsätzlich macht Vikings seit vielen Jahren oft das Gleiche. Also es sind immer wieder Konflikte untereinander und wer ist jetzt on top und wer wird wieder zu Fall gebracht und welche neue Partei kommt dazu. Es sind eigentlich von der Formel, die Michael Hirst sich da angenommen hat, der Serienschöpfer, wahnsinnig simpel. Aber bei mir kommt halt ins Spiel, dass ich halt diese Figuren halt über 5-6 Jahre lang habe wachsen sehen und die Entwicklungen teilweise wahnsinnig sind. Also wenn ich an jemanden wie LaGuardia denke, die fantastisch ist, irgendwie das Aushängeschild, nachdem halt Travis Fimmel rausgegangen ist.
Gott sei Dank, als ich mochte den ja nie, es tut mir leid. Ich weiß, alle Frauen lieben ihn, aber abgöttisch.
Ragnar Lothbrok definitiv polarisierend, auch in den Dingen, die er getan hat, aber ich fand es immer spannend, weil er halt so polarisierend war. Oder auch ein Alexander Ludwig als Björn Ironside hat auch eine spannende Entwicklung durchgemacht. Also das ist bei mir immer so ein Faktor und wenn dann halt vielleicht mal nicht, wenn ich mal ein bisschen über diese klassischen simplen Mechanismen der Handlung hinwegsehen kann und es vielleicht so ein bisschen übernatürlich wird, so ein bisschen freidreht und dann vielleicht auch ein bisschen philosophisch, da gibt es ja auch, oder auch Hirst ist ja auch groß interessiert immer wieder an Religion und wie die interpretiert wird, ob es jetzt das Christentum ist oder ein heidnischer Glaube wie bei den Wikingern, und das finde ich dann irgendwie auch wahnsinnig spannend, das hat mich immer irgendwie am Ball gehalten.
Ich zum Beispiel, wieder Deep Dive, sorry, man merkt, ich glaube, ich mache sowas ganz gerne, habe ja dann wirklich angefangen, mich mal mit der römischen Besetzung Englands auseinanderzusetzen und mit sozusagen, weil ich Linus Roach sehr liebe und diese ganzen alten König Reiche, dachte ich mir so ganz genau weiß ich gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist.
Northumbria, Wessex und Essex, wie sie alle heißen.
Und das war ein sehr schöner Deep Dive, denn das, ich zum Beispiel mag die, genau, wenn es dann so nach dem alten Glauben geht, bin ich da raus, finde ich doof.
Ist ja vollkommen legitim.
Aber du hast absolut recht, also diese Sachen waren toll, und ich zum Beispiel war, wo ich komplett drin war, war Rollo in Paris.
Oh ja. Rollo, generell die Paris-Staffel, ist ja immer so, dass in jeder Staffel gibt es ja immer eine Highlight-Folge auch, wo halt wirklich keine Kosten und Mühen gescheut werden, eine riesige Schlacht inszeniert, und das fühlt sich so greifbar an und so real, und es ist auch immer gleich inszeniert, du hast immer deine Hero-Shots, immer geht's rein zu den Charakteren, die halt gerade versuchen zu überleben, aber der Umfang und die Belagerung von Paris,
Wahnsinn, zweite Staffel war es, glaube ich.
Ja, relativ früh, ja.
Also ich kann jedem nur empfehlen, der auch mit der ersten ein bisschen Probleme hatte, geht da vielleicht ein bisschen schneller durch, aber dann die zweite und dritte, also Paris. Ja,
in der zweiten geht das so ein bisschen mit dem Bruderkonflikt auch los, mit Rollo
und du hast natürlich recht, Lagertha ist einfach eine der geilsten Frauencharaktere, die da irgendwo rumlaufen. Und dieses Make-up und auch das Set-Design und so, der Look einfach von Vikings, ne, hat ja auch sehr viele Memes und
gerade nochmal nachgeguckt, Paris war dritte Staffel, aber es ging das schon los in der zweiten mit dem Blick, dass sie halt nach Europa ziehen wollten.
Oh, fantastisch, also wirklich, ja, Vikings, ich muss gestehen, ich glaube, ich bin mit der vierten, das ist ja immer so zweigeteilt, bin ich durch, muss die fünfte noch nachholen. Ja. Ich glaube, die 5.2 ist noch nicht bei Prime, soweit ich weiß. Die kommt jetzt erst noch. Nur die 5.1 ist, glaube ich, da.
Das ist immer ein bisschen komisch, weil irgendwas wird mal ausgespart zwischendurch. Aber jetzt ist 6.1 geht ja nochmal los bei Prime. Das ist ja das Ding. Also,
ach wirklich? Ja. Ich habe neulich mal geschaut, weil ich dachte mir, ist das jetzt in meinem Weihnachtsbinge mit drin? Aber da war die 5.2 noch nicht drin.
Oder ich gucke hier nebenbei mal. Also jetzt kommt halt 6.1, also die letzten 20 Folgen von Vikings tatsächlich. Dann ist das Ding auch durch. Erstmal 10 Episoden und dann im Laufe des Jahres 2020 noch die restlichen 10. Und dann gab es letztens noch die Nachricht, das kann ich da hier noch einbauen, dass Netflix ja Vikings weiterführen wird in einer Art Sequel-Serie, Vikings Valhalla heißt das Ganze dann, spielt 100 Jahre später, geht wieder um legendäre Wikinger und so. Und Michael Hirst ist, glaube ich, nur als ausführender Produzent mit involviert. Hier war er wirklich von der ersten bis zur letzten Minute Chefautor, hat alles alleine geschrieben. Das ist auch ein absoluter Crack in der Richtung. Bei Valhalla ist es dann aber jemand anderes.
Finde ich aber interessant. Ich meine, da muss ja Netflix auch gedacht haben, das ist halt einfach so viel Buzz. Wir nehmen das Spin-off und Amazon hat da nicht zugeschlagen.
Hat geschlafen, ja.
Die Verhandlung hätte ich mal gerne gesehen, ja, oder den Kampf.
Weil es wäre einfach nur sinnvoll gewesen, wie Amazon gesagt hätte, aber das glaube ich, das wussten vielleicht auch die Leute von Vikings, und deswegen konnten sie ja gut an den Tisch gehen und sagen, ja, okay, mal gucken, wer am meisten bietet. Und wenn Amazon dann irgendwann sagt, nee, sorry, wir haben kein Geld mehr, haben alles für Herr der Ringe ausgegeben und Expans, genau. dann können wir euch leider jetzt nicht bei uns unterbringen.
Ach, interessant. Ja, okay. Aber finde ich interessant. Also auf jeden Fall auch eine super Vorfreude auch bei uns intern. Ich freue mich auf 2020.
Ja, ja. So, gut, dann hast recht, ich sehe ja auch nur 5.1 gerade bei Amazon. Naja, aber schauen wir mal. Jetzt machen wir mal schnell weiter. Oh, wir kommen ja, wir reden zu viel. Wir versuchen so ein bisschen das Tempo anzuziehen, ohne euch zu ignorieren. Denn bei unserer dritten Frage ging es ein bisschen mal um nicht direkt irgendwelche Lieblingsserien, sondern um besten Score und Soundtrack in Serien. Und da müssen wir ja auch sagen, das hat sich ja gefühlt bei mir so in den letzten Jahren, ist dieser Bereich noch weiter gewachsen und größer geworden. Schon immer wichtig, logisch, aber irgendwie ist da ein neues Augenmerk drauf gerichtet worden, oder? Und wir kriegen halt mit, dass halt so viele Leute wichtig, Soundtrack-Score für das Serienerlebnis.
Ich habe da komischerweise heute früh auf dem Weg zur Arbeit auch drüber nachgedacht, gerade weil ich dachte, wir reden ja heute auch noch drüber. Und ich gebe dir absolut recht, ich finde es erstaunlich, wie viele Filmscores ich früher gehört habe und dass ich mittlerweile sehr viel mehr Serienscores und Gaming-Scores höre. Und ich meine, das geht ja auch so ein bisschen vielleicht in so dem Trend, dass einfach immer mehr Serien produziert werden und auch immer mehr, sag ich mal in Anführungsstrichen, gute Leute auch eher zu Serien gehen oder dann vielleicht auch von Serien zu Filmen gingen und dann wieder zurück zu Serien kamen. Und natürlich im Gaming das Gleiche, ne? Da ist ja auch wahnsinnig viel Geld drin. Ich kann auch den Witcher-Score sehr empfehlen. aber ich gebe dir absolut recht. Und ich habe auch mal überlegt, ich höre wahnsinnig viele Serien-Scores und Soundtracks mittlerweile.
Was sind deine Lieblingsscores? setz mal gleich mal an.
Also ich habe mal überlegt, was ich dieses Jahr gehört habe. Du hast es einfacher. Und was ich krass finde, es ist jetzt überhaupt nicht meine Musik, aber ich glaube, den am meisten gehörtesten Soundtrack, also Playlist, Soundtrack, Soundtrack ist dieses Jahr Euphoria gewesen.
Ja.
Und deswegen, also es ist wirklich nicht meine Musik.
Ja, Labyrinth, nee, wie hieß die?
Zum Beispiel.
War auch mit dabei, ne?
Wahnsinn, also da ist auch sehr viel natürlich hier so Hip-Hop, R&B und auch sehr viel, sag ich mal, wie gesagt, keine Musik, die ich hören würde, aber allein natürlich Lizzo und Billie Eilish ist auch mit drin, wie in jedem Soundtrack also dieses Jahr.
Beispiel Dickinson, was wahrscheinlich so von der Soundtrack-Vergleich zu Euphoria gar nicht so weit davon entfernt ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja mittlerweile, also dieses Jahr war ja wirklich Lizzo und Billie Eilish vor allem musste drin sein, sonst war es irgendwie kein Gegenwarts-Soundtrack mehr. Aber das war, sage ich mal, komischerweise in meiner Heavy Rotation ganz, ganz weit oben. Ich muss auch gestehen, also der Game of Thrones-Score von Javadi jetzt Anfang des Jahres, der jetzt eher für mich ein Score ist, also ich unterscheide immer Score in dem Sinne eher klassisch, und dann Soundtrack im Sinne von auch eher so ein bisschen, wo dann bekannte Lieder zusammengestellt werden. So unterscheide ich es, aber ich denke, es gibt da sehr viele unterschiedliche Definitionen.
Ja.
Aber das waren, sage ich mal, meine beiden Heavy Rotation.
Night King, da kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich hier sitze, als würde er gleich hier reinschreiten.
Ja, und ich weiß auch noch, wie wir die Folgen besprachen und mittlerweile tun ja auch HBO, tut ja auch die Scores rein, auch aktuell, das finde ich ja auch löblich, also auch löblich an die Sender, auch deutsche Sender übrigens, der Pass und so, da werden mittlerweile auch die Scores offiziell reingetan oder Playlists und sie haben ja dann, glaube ich, nur pro Folge das reingetan bei Game of Thrones, damit es noch nicht verraten wird anhand der Titel. Also fand ich erstaunlich.
Ja.
Aber was hast du gehört? Was sind deine beiden Heavy Rotation?
Aktuell ist, glaube ich, auch wieder HBO-Serie Watchmen ganz stark, also es ist auch ein Score, der zusammengestellt wurde oder auch teilweise eigens komponiert wurde von Trent Reznor von Nine Inch Nails, kennt man ja auch, ist auch bekannt von ganz vielen anderen Soundtracks und Atticus Ross da sind sowohl Neuinterpretationen dabei, zum Beispiel in der letzten Folge gab es eine ganz tolle Version von Life on Mars von David Bowie, die wirklich sehr rührend gewesen ist. Aber auch ganz eigene Kompositionen, wie zum Beispiel ein Soundtrack, ist, glaube ich, The Man with a Motherfucking Gun. das ist ein unfassbar geiler, treibender Soundtrack und erinnert mich so ein bisschen an Cliff Martinez tatsächlich, der ehemalige Drummer von Red Hot Chili Peppers unter anderem, der sowas wie The Nick halt auch vertont hat. Und The Nick ist auch so eine ewige Lieblingsserie.
Er war doch auch der Soderbergh-Dude, oder?
Genau, mal ganz viel mit Soderbergh, auch mit Traffic. Das Kartell, glaube ich, hat er auch irgendwie was gemacht und hat auch zum Beispiel Soundtracks zu Drive und Neon Demon, also viel mit Nicholas Winding Refn. Und da ist zum Beispiel auch interessant, bei so einer Serie wie The Nick, die halt Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, 1901 oder so in New York, dass dann dazu auf einmal ein Soundtrack kommt, der sich super modern anhört, sehr viele Synthie-Klänge, sehr pulsierend und das beißt sich irgendwie auf den ersten Blick, aber überhaupt nicht. Das ist das Erstaunliche.
Ich liebe das ja sowieso sehr. Ich hasse das. Also es gibt nichts mehr, was ich hasse, als wenn ich irgendwie Weltspiegel gucke und dann siehst du einen Bericht irgendwie aus Peking und dann hast du so zing, 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 zing,
weißt
du, dann krieg ich wirklich und das denke ich auch immer, oh Gott, Bericht doch mal damit, ne? Und wie schön es dann wirkt. Und ich verwechsel immer Martinez und Menzel, die beiden Komponisten.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, welchen. Das eine ist der, den du erwähnt hast.
Martinez ist der Soderbergh und Nicholas Winding Refn.
Und Menzel ist, glaube ich, der hier, der mit, wie hieß nochmal dieser Score, den ich auch sehr gern höre, von dem ich sehe ihn vor mir, mit Hugh Jackman und Rachel Weisz. Ganz crazy Film.
Hugh Jackman und Rachel Weisz.
Ist es Rachel Weisz? Ich glaube, Hugh Jackman auf jeden Fall, wo er immer so in Planeten da sitzt, ohne Haare.
Planeten? Oh Gott.
Shit. Such einmal bitte Menzel, das müsste gleich am Anfang drin sein.
Wie wird der geschrieben?
Ich glaube M-A-N-S-E-L-L.
Menzel. Senna sehe ich hier gerade. Nigel Mansell war ein Rennfahrer.
Ach, ich muss das nachliefern, glaube ich. Ich komme noch drauf. Ja, aber fantastisch, das sind natürlich super, super. Solaris hat er, glaube ich, auch gemacht, ne?
Okay.
Nee, dein erster genannter.
Ach so, Cliff Martinez, ja.
Das war eine genau. Heavy Rotation immer bei mir. Und das liebte ich auch, dass du immer dann diese sphärischen Klänge hast, ne? Er hat auch immer dieses, wie heißt dieses Instrument, wo du da in dieser Schale immer rumklopfst.
Ich glaube, Clint Mansell, Requiem for a Dream?
Ja.
Kann das sein? Kann das
sein? Und nach der Film nach Requiem for a Dream hieß, mit Hugh Jackman auf dem Planeten, das Cover müsste da draus sein, von demselben Regisseur.
Du überforderst mich hier. Aber ganz kurz davon abgesehen, Clint Mansell, ich sehe es gerade, sowas wie Black Swan, Stoker, Black
Mirror. Er hat alle Aronofskys vertont.
Also es ist wirklich, Pi gab es da noch,
Pi war der erste Aronofsky, also der erste bekanntere Aronofsky, aber ich meine den anderen. Geh noch einmal, bitte, du musst einmal in Aronofsky gehen. Und das Cover ist so golden. so das Score-Cover. Und es ist Hugh Jackman.
Es war ein Aronofsky-Film mit Hugh Jackman, ja. Jetzt könnt ihr uns live dazu hören, wie wir googeln.
Sorry.
Ja, The Fountain.
Ah, oh, danke. Ja. Und der Score.
Genau, wir haben heute mal einen Laptop mit dabei, weil wir wollten auch natürlich auch mal ein bisschen quer gucken, weil die Auswahl so groß war, jetzt wundert euch nicht. Aber The Fountain, Clint Mansell, genau. Und nicht Nigel Mansell.
Sorry, es musste einmal sein, sonst hätte mich das wahnsinnig gemacht.
Ja. Ja, aber bei unseren, wenn wir mal den Sprung machen,
darum geht es ja eigentlich.
Genau, richtig. Leute interessiert vielleicht, dass wir auch gut finden, aber es geht auch ein bisschen um euch. Und da wurde auch wieder Stranger Things erwähnt, ne, mit den 80er-Jahres-Sounds. Da gab es ja mit Neverending Story eine Szene, die auch etwas viral gegangen ist in der dritten Staffel von Stranger Things. Wobei ich sagen muss, Stranger Things ist mir teilweise die Songauswahl ein bisschen zu bekannt, weil ich mag immer ganz gerne, wenn ich bei Serien auch Lieder höre, die ich noch nie gehört habe und dadurch so ein bisschen mein Wissen erweitere und dann so, oh cool, dann falle ich in so ein Loch rein. Das war zum Beispiel damals bei The Americans bei mir so. Nicht, dass ich noch nie was von Fleetwood Mac gehört hatte, aber über The Americans, die Fleetwood Mac würde wirklich sehr oft anspielen, habe ich dann angefangen, sehr viel Fleetwood Mac zu hören. Und sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Und da finde ich, glaube ich, wenn es um 80er-Jahre-Musik geht und bei Netflix sehen, finde ich Glow fast ein bisschen besser, weil die Auswahl da etwas spezieller ist.
Ich werfe noch was in den Raum, was mich nämlich dazu getrieben hat, weil das so die B-Sides mehr oder weniger waren, hatte ich das Gefühl. Halt and Catch Fire.
Ja, genau. Wäre das nächste Ding gewesen, was ich gesagt hätte.
Also da waren wirklich Songs bei, wo ich dachte, oh, habe ich noch nie gehört. Ja, klingt super geil. Und da habe ich auch, kann ich jedem nur empfehlen, also bei Spotify eine Playlist von Halt and Catch Fire, ich glaube, die hat so 300 Songs da drin oder so. Wenn du sie runterlädst, du brauchst sehr viel Speicher auf deinem Handy.
Aber es ist ein super Soundtrack. Super Serie, super Soundtrack, wirklich.
Aber du hast recht, ich mag das auch immer ganz gern, wenn es halt nicht so die obligatorischen 80s
Hits hier kommt
sind.
Was von Genesis, hier kommt noch was von Prince und so, ja, ist alles super, aber holt gerne was irgendwie aus dem Giftschrank, was eben vielleicht niemand mehr auf dem Schirm hat. Oder so.
Aber ihr habt hier auch ganz, ganz tolle Compilations genannt, also mehr mal in so eine eher rockige Geschichte, Sons of Anarchy.
Ja.
Ne? Auch Tim und ich ja auch große Freunde hier in der Redaktion, wir tragen auch denselben Hoodie, also nicht den gleichen.
Wir haben einen Redaktionshoodie von Sons of Anarchy, der wird jede Woche rotiert er. Da steht übrigens auch President und Weiß und das alles drauf. Also.
Nee, also Sons of Anarchy natürlich ist jetzt nicht so ganz meine Musik, ist auch nicht ein, also ich habe die Serie sehr gern gesehen und ich fand die Musikeinsätze auch ganz interessant, aber es ist apropos Einsätze, das finde ich ja auch bei Watchmen einfach so genius.
Ja.
Das war ja damals auch schon bei Leftovers. Lindelof setzt seine Musik ja auch sehr interessant und das finde ich ist auch immer etwas, was finde ich erst so in den letzten 2-3 Jahren eigentlich hochgekommen ist, dass man Musik auch nicht einfach nur so draufballert.
Also wie ein Charakter eigentlich. Kannst du jetzt für ihn den Vorhang lüften und jetzt kommt der auf die Bühne, also und ihn so behandeln, den Soundtrack.
Genius. Nicht, dass Sons of Anarchy das gemacht hat, auf gar keinen Fall. Ja. Aber genau, die rockigen Freunde, glaube ich, hören da eher rein. Und hier ist doch zum Beispiel auch genannt, sehr weit oben, Supernatural und Scrubs.
Ja.
Und ich habe heute früh mal in die Playlist von Scrubs geschaut und es ist wirklich süß. Ist also ein bisschen.
Wie würdest du die beschreiben? Ich habe das überhaupt nicht mehr so richtig irgendwie, weil ich habe nie Scrubs, also ich habe generell nicht so viel Scrubs gesehen zu meinen Lebzeiten, aber die Musik war für mich immer, ich kann mich an Book of Love erinnern, von Peter Gabriel, was einen sehr speziellen Episode
genau, sie haben, so blöd es klingt, ich habe, glaube ich, so mir die ersten 10 Lieder, die bei Spotify hochploppten, angehört und es waren einfach, würde ich sagen, gute Musik. Es klingt wirklich komisch. Es klingt wirklich komisch und ich würde eigentlich auch vermeiden, sowas zu sagen, aber da war nämlich ein Song, ich will ihn jetzt nicht vorsingen, der Name fällt mir auch nicht mehr ein, aber es war eine schöne Compilation, wirklich. Also ich denke, da werde ich auch nochmal reingehen und ein paar Songs vielleicht mir raussuchen und suchen, fand ich super interessant. Ja. Aber eins wollte ich noch erwähnen, das fand ich sehr interessant, denn das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen darauf achtete, was eigentlich ein Soundtrack auch bedeuten kann für Musiker.
Ja.
Und zwar wurde an Nummer 6 auch genannt Grey's Anatomy.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als damals so 2005, glaube ich, startete Grey's Anatomy, ja damals noch als Sommerserie, interessanterweise, erinnerte ich mich, glaube ich, nach Staffel 1 schon, dass dann schon Artikel kursierten, dass Bands, die benutzt wurden, also Songs von Bands, die benutzt wurden im Soundtrack, auf einmal wie so neuen Erfolg hatten.
Ja.
Und wir erinnern uns, ich glaube, an Snow Patrol erinnere ich mich noch sehr genau, was eine Band war, die ich noch Ende der 90er gehört hatte. Mhm. Also natürlich kannte ich die. Aber dass die auf einmal fast so wie so ein Mainstream-Erfolg hatten, weil sie in irgendeiner besonders romantischen oder tragischen Szene von Grey's Anatomy benutzt wurden. Und seitdem war das irgendwie auch ganz in. Und ich weiß auch, dass es mittlerweile auch Agenturen gibt, die versuchen, bestimmte Künstler und Songs in Serien zu positionieren.
Ja.
Weil sie mittlerweile auch wissen, also zum einen wird es ja bezahlt, klar, aber dass auch viele Musiker das wollen, weil sie dann halt eine eine wahnsinnige Reichweite erreichen.
Ja.
Und das hören wir ja auch so ein bisschen mittlerweile bei YouTube zum Beispiel. Mhm. Also große YouTube-Kanäle, ne, welche Musik sie auch wählen, dass es einfach ein wahnsinniger Push sein kann mittlerweile.
Ja,
und das fand ich ganz interessant. Und das hatte ich zuerst bei Grey's Anatomy gehört. Und wir kennen das ja auch aus der Werbung, ne? Zum ja. Beispiel hier der von dir genannte von Drive und so. Die Musik wird ja auch super oft in Werbung benutzt.
Ja, hier
ne?
Dieses...
Commerzbank.
Genau, ne? Ja, es ist wirklich... Spannend, sehr spannendes Thema, Soundtracks und Scores und auch ein Thema, was man sicherlich auch mal etwas ausführlicher besprechen könnte. Ich erinnere mich immer noch ganz gerne an unsere Soundtrack-Analysen von Garrett zu Game of Thrones. Da hatten wir zum Beispiel auch mal als Special sowas gehabt. Ne?
Wahnsinn.
Und da sieht man, wie tief man sich, Garrett war der richtige Name, oder?
Ja. Ja,
wie tief man sich in so ein Thema Lannister. Reinarbeiten kann, der Lannister, genau. Und was man alles rausziehen kann. Ne? Und wir reden jetzt ja sehr über diese Mischform, sowohl um Eigenkompositionen, aber auch um eine Zusammenstellung von einem Soundtrack. Du hast Leftovers von erwähnt, macht das da sehr gut. Legion war dieses Jahr auch wieder hervorragend, aber Noah Hawley ist generell ein Serienschöpfer, der auch einen großen Wert darauf legt. Das hat man zum Beispiel auch bei Fargo immer mitbekommen. Auch eine schöne Songauswahl da, auch teilweise sehr obskur mit irgendwelchen russischen Liedern oder so. Also das ist dann auch schön, weil du denkst, wo kommt das her, was ist das? Weil du vorhin noch diese Rock-Sache erwähnt hast, ich fand das zum Beispiel auch bei Peaky Blinders ganz spannend. Da habe ich jetzt noch nicht komplett gesehen, aber ein paar Staffeln. Und da wird auch so ein bisschen zeitgenössischere Rockmusik teilweise oder sowas eher was Heftigeres, Rockigeres eingebaut. Und es spielt ja in Birmingham der 20er Jahre, glaube ich. Ne? Also...
Und sehr in your face, ne?
Ja, genau. Es ist wirklich komplett brachial, wirst du damit erschlagen. Und es ist schon spannend, wie Serien sowas nutzen und wie sie sowas versuchen natürlich dann auch ja zu gestalten und dann halt eine eigene Sprache oder einen eigenen Ton zu entwickeln.
Zwei Sachen wollte ich noch erwähnen. Lost wird ja auch erwähnt. Giancino ist ja auch, finde ich, so ein bisschen, sag ich mal, unter den Classic-Score-Fans auch immer eine große Bank. Giancino wurde dann ja auch weltberühmt, eigentlich muss man sagen, durch den Lost-Score. Aber eine Sache wollte ich noch erwähnen und vielleicht, ich glaube, es würde dich auch interessieren. Ich erinnere mich noch an den Artikel, der damals rauskam bei Leftovers Staffel 3, wo es nämlich um Regina King und die Trampolinszene ging.
Wu-Tang.
Und es ging um die Wu-Tang, den Wu-Tang-Song. Und das ist wirklich, ja, ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß. Vergessen. Jedenfalls, dass Lindelof zum Beispiel persönlich unbedingt diesen Song da drin haben wollte und dass gerade bei Wu-Tang-Songs das so schwierig ist, durch die verschiedenen Samples da die Rechte zu klären. Und wenn du, also du kannst sie klären, ist natürlich kein Problem, aber du musst, das ist wahnsinnig teuer, weil die alle natürlich mitverdienen daran. Und ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich meine, er hätte entweder 50 oder 150.000 Dollar bezahlt, nur für die Nutzung von diesem Wu-Tang-Song in dieser einen Trampolinszene. Ja. Und da muss man sich erstmal vorstellen, also es gibt auch das andere Extrem, sage ich mal, wie teuer Musik sein kann.
Ja. Led Zeppelin, Sharp Objects, das war doch erst letztes Jahr, oder?
Wahnsinn, genau. Also dass es in beide Extreme geht. Einerseits, dass Bands natürlich wollen, benutzt zu werden und wollen es pushen für eine neue Reichweite, aber dass natürlich andere Bands auch, die groß genug sind oder Songschreiber oder Lizenzeigentümer, einfach wie gut sie sich das bezahlen lassen mittlerweile.
Ja.
Und wir alle wissen ja, ich meine, die Musiker müssen ja heutzutage auch von was leben, wenn es nicht über Albumverkäufe sind das andere Geschichten natürlich und einfach wie lukrativ das ist. Und es würde mich auch wahnsinnig mal interessieren, was so Agenturen eigentlich, wie die vorangehen.
Hm.
Ne? Wie groß das
vielleicht
Business
ist da draußen
ist.
Jemand, der mal eine anonyme E-Mail schicken möchte und uns da ja, aufklären kann. Ja, machen gleich weiter mit dem nächsten Punkt. Die Zeit drängt, aber eine Sache wollte ich noch sagen, weil was bei mir noch oft auf Rotation läuft, weil wir das Thema hatten, ist nichts Aktuelles, sondern ist ganz oft die Closing-Credit-Songs von The Sopranos. Weil da ging das damals irgendwie für mich so ein bisschen los, weil da haben die auch, Mad Men ist sehr gut darin, sehr gute Closing-Credit-Songs auszuwählen. Und da gibt es auch Playlists bei YouTube, die das einfach zusammenhauen und jede Episode sozusagen mit ihrem Closing-Credit-Song. Und da sind auch immer wunderbare Klassiker dabei. Also das geht bei mir eigentlich immer, wenn ich nebenbei irgendwas Stupides machen muss, in Anführungszeichen, dann läuft das im Hintergrund, das ist gut.
Kurze Klammer, Dexter wurde auch genannt.
Ja.
Ich mochte auch immer die Start und Closing. Was ist immer dasselbe, sorry, also derselbe Song am Ende ist. Aber stimmt, ja, Wahnsinn. Oh Gott, wir könnten 10 Podcasts aufnehmen darüber.
Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Wir kommen jetzt noch zum letzten Post, den wir abgesetzt hatten. Und das ist auch ganz spannend, war vom 15. November. Und zwar ging es darum, was wir unterwegs gucken, wenn wir auf Reisen sind oder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit sind. Da haben ja viele heutzutage einfach das Telefon mit, um sich einen Irishman anzugucken, 3,5 Stunden im Bus in 10 Sitzungen. Na, vielleicht ein bisschen mehr Sitzungen oder ein Tablet oder ein Laptop oder was auch immer. Und ich muss ganz ehrlich, unterwegs, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, gucke ich nichts. Da habe ich eher sowas wie Podcasts auf den Ohren. Aber klar, wenn ich im Flieger unterwegs bin oder mit dem Zug oder so, hinterm Steuer jetzt auch nicht wirklich mit dem Tablet, Aber solange ich nicht selber fahren muss von längerer Strecke, dann ist ein Tablet definitiv am Start. Und da läuft dann auch immer irgendwas, ob es jetzt irgendwas von Netflix, Amazon oder was auch immer ist.
Mir geht es genauso, fand ich auch ganz süß. Viele schrieben auch, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich schaue nichts, ne? Okay, aber natürlich, wenn ihr auf Reisen seid.
Liebe Grüße an alle Pendler da
genau,
draußen,
wenn ihr genau. Hört. Na, genau, hört weiter Podcast. genau, fahrt vorsichtig, kommt gut an. Aber ich fand es sehr erstaunlich und das macht, finde ich, auch je länger ich drüber nachdenke, auch absolut Sinn. Also hier die am meisten genannteste Serie war Modern Family.
Ja.
Und ich dachte mir auch so, ja, perfekter Reisebegleiter. Ne?
Kannst du dir 5, 6 von den Dingern reinpfeifen, du hast definitiv eine gute Zeit damit.
Und wir sehen es auch sozusagen auch in Position 3 Big Bang Theory oder in Position 5 Brooklyn Nine-Nine. Ne?
Ja.
Und da denke ich auch immer, Gott, du kannst die Folgen wahrscheinlich auch 3-mal sehen. Ne? Wahrscheinlich ist es noch schöner fast, wenn du sie gut kennst.
Ja.
Weil das so nebenbei, auch wenn man gerade, wenn du fliegst oder wirklich dann irgendwie eine längere Reise vor dir hast, dann ist man ja auch so leicht so ein bisschen so groggy irgendwie. Und guckt eigentlich nur so mit so halber Aufnahmefähigkeit. Und da denke ich, ist das eigentlich wirklich superb.
Ja.
Aber es gab auch Nennungen, die ich doch ein bisschen merkwürdig fand.
Ja, es gab noch so ein paar Serien, die eher in den Bereich Procedural oder auch Network-Serien geht. Zum Beispiel Dr. House wurde auch öfters erwähnt, Grey's Anatomy, die Chicagos mal wieder, Supernatural und so. Also da merkt man schon, das sind Serien, das möchte ich jetzt auch nicht, das ist nicht böse gemeint, aber es sind Serien, die einer gewissen Struktur folgen, ne, meistens Woche für Woche und dementsprechend auch relativ leicht vielleicht einfach nebenbei zu gucken sind, wenn man vielleicht gerade irgendwo sitzt und sagt, okay, ich will jetzt irgendwas anschmeißen. Ich möchte jetzt nicht eine Stunde lang eine Abhandlung über den Rassismus in den USA sehen, ja. Beispiel Watchmen. Dafür bin ich jetzt gerade nicht in der Lage. Ich sitze einfach gerade im Zug, habe 4 Stunden Fahrt von mir. Ich brauche irgendwas, was mich ein bisschen unterhält. Und deswegen verstehe ich auch, dass die Leute dann dementsprechend zum einen die Sitcoms mitnehmen, die Comedies, die 20 Minuten, von denen sie wissen, das sind solide Bänke sozusagen, auf die kann ich immer bauen, das kann ich mir mehrfach angucken, ist immer witzig. Oder eben die etwas längeren Episoden, wo du aber auch weißt, groß anspruchsvoll ist es nicht. Wobei wir auch schon vorher diskutiert haben, sowas wie Dr. House hat durchaus Tiefe, wenn man sich dann mit diesem medizinischen Phänomen wirklich komplett beschäftigen möchte.
Ja, ich fand es auch interessant, das zweitgenannte ist The Walking Dead.
Ja.
Wo ich jetzt auch denke, ist jetzt nichts, was ich unterwegs gucke.
Ja.
Aber das bin auch ich persönlich. Ich dachte, andere scheinen das ja wirklich sehr gerne vielleicht dann irgendwie im Flugzeug oder in der Bahn zu sehen. Gehöre ich jetzt nicht so dazu, aber ja.
Ja.
ich fand zum Beispiel sehr schön die Nennung, es haben nämlich auch mindestens drei haben das genannt, McLeods Töchter. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diese Serie,
ja,
Felix.
Ja, glaube ich, vor meiner Zeit. Ganz ähnlich wie irgendwo hat auch jemand mal Jack erwähnt, glaube ich, ne? Beim Sommerbinge hat jemand
auf Sat.1.
Jack, wer das? Namen des Rechts? Nee, wie hieß denn das?
Ein Frage Namen der Gerechtigkeit.
Namen der Gerechtigkeit.
Ist es so? Ich weiß es nicht.
Ich weiß, irgendwie sowas in der Richtung.
Aber
oder auch
so
ER,
aus.
Also diese Klassiker, die laufen bei euch auch anscheinend, ne?
Oh. Wo ich mich aber auch, was ich interessant fand, war Simpsons wurde auch sehr
übrigens
oft genannt.
Jack im Auftrag der Ehre natürlich.
Okay, was soll ich gesagt? Gerechtigkeit.
Ja, ich habe irgendwas... We can't handle the truth.
Und das ist ja eigentlich auch das Original von NCIS.
Genau.
Ne? NCIS ist eigentlich ein Spin-off.
Richtig, genau.
Gute Frage eigentlich mal für einen Chris oder so. Ich fand es ja ganz interessant, Simpsons, wir hatten ja auch neulich in dem Podcast zu Disney Plus, hatte ich ja auch gefragt, weil ich jetzt natürlich Simpsons damals gern gesehen habe, aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gucke, muss ich ganz ehrlich gestehen. Als es um Disney Plus und Fox natürlich ging, dass jetzt Disney Plus dann ab März ja auch Simpsons im Angebot haben wird, dachte ich so, holy shit, ja, man sieht es.
Natürlich,
viele Leute
wenn
wollen
da noch eine Download-Funktion da ist, dann hau ich mir da mein Tablet voll mit 50 Simpsons vor. Oder so, wenn nicht sogar mehr. Wobei, da gab es ja letztens auch so einen kleinen Mini-Shitstorm, denn einige oder ältere Folgen von den Simpsons in den USA, als sie da bei Disney Plus erschienen sind, waren beschnitten. Also die hatten halt nicht die normalen 4:3 Abmaße, sondern waren dann auf 16:9 breit gezogen. Also eigentlich waren sie nicht beschnitten, sondern ich darf es nicht durcheinander bringen, sondern eher breit. Aber dadurch ist oben was weggefallen.
Oh.
Und dadurch waren tatsächlich visuelle Gags raus. Also teilweise die halt bewusst gesetzt waren durch die Zeichner, wurden dadurch halt weggelöscht. Und jetzt wurde aber gesagt, dass das dann im Nachhinein später, ich glaube Anfang nächsten Jahres, behoben werden soll. Man kann sich dann entscheiden zwischen der 16:9 oder der 4:3 Auflösung, also dem Format. Weil klar, heutzutage 4:3 ist alt und
ja,
für viele sehr ungewohnt, vielleicht gar nicht mehr wirklich präsent, gerade für eine jüngere Generation, dass es mal so ein Format gab.
Stimmt.
Es gab ja, glaube ich, auch bei The Wire mal so eine Diskussion dazu, die ja zwischendurch auch auf breit gemacht wurde, aber ja, das kann dann zum Glück selbst behoben werden. Dann kann sich jeder anschauen, wie er es selber sehen will. Aber eigentlich sollte man die Originaleinstellung schon nehmen, sonst verpasst man irgendwas. Ja, Simpsons definitiv wird dann auch so ein Kandidat sein.
Was ich ganz interessant fand, ich war jetzt im Oktober, November relativ viel so auf Geschäftsreisen, auch relativ viel so morgens hin, abends zurück, irgendwie anstrengend im Flieger und so. Und das Interessante fand ich, ich hatte auch vorher mein Handy vollgeballert mit irgendwie Sachen, die ich noch gucken muss, irgendwelchen Piloten und was auch immer. Und im Endeffekt habe ich immer nur eine Serie geguckt im Flieger.
Ja.
Queer Eye. Weil das wirklich, und dann merkte ich erstmal nach so einem super anstrengenden Tag, ne, wenn du endlich wieder dann irgendwie nach dem ganzen Gestress, im Flugzeug sitzt, dir irgendeinen Drink bestellst, überteuerter, ich weiß nicht, in der Airline da im Flugzeug, dachte ich mir, Gott, wie schön. Ich gucke Queer Eye, ich lache, ich weine.
Queer Good, feel good.
Nee, wirklich, weil ich musste noch immer weinen bei diesen Folgen, weil du dann ja irgendwie in der Luft bist und ich dann so emotional werde und dann kommen mir immer die Tränen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind auch so die perfekten, wie lange dauern die Folgen immer, so 50 Minuten, es ist nicht zu ernst, ne? Du kannst ein bisschen nebenbei auch mal aus dem Fenster gucken oder so, stört auch nicht. Das ist für mich sozusagen das Perfekte nach einem stressigen Tag, dann irgendwie, du willst nur noch nach Hause, gucke ich Queer Eye. Und ich bin auch ganz happy, ich habe noch 2 Folgen, glaube ich, von der letzten Staffel drin.
Was war denn jetzt dieses Queer Eye Goes Japan? War das nur eine Folge oder war das eine ganze Staffel?
Nee, das sind ein paar mehr Folgen, aber auch kürzer. Und das ist so ein Special, von der habe ich noch 2 offen. Ah, jetzt auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich auch so ein bisschen, ich finde, sie übertreiben es manchmal auch ein bisschen bei Queer Eye. Ich fand die erste und zweite Staffel persönlich am schönsten. Aber es gibt wirklich immer wieder Folgen, die sind so bezaubernd und so bewegend. Und ich merke auch, in meinem Freundeskreis wird viel immer noch über einige Folgen gesprochen.
Ich habe bisher noch keine Folge davon gesehen, aber ich habe immer so quer gelesen. Man kann sich ja dem dann auch nicht entziehen. Und wie heißt der Name? Jonathan Van Ness, der auch eine ganz tragische Lebensgeschichte hat. War, glaube ich, früher Friseur und war auch dann schwer krank. War es sogar eine AIDS-Erkrankung oder sowas?
Achso, das weiß ich nicht. Aber es gibt immer noch, er hatte ja auch eine Reihe bei YouTube, die hieß irgendwie Gay of Thrones.
Genau, dadurch ist er erst so bekannt geworden. Genau. Ne? Und irgendwie auch, also definitiv sehr spannende Persönlichkeiten, die auch einfach das Leben leben und so wie sie leben. Und das ist
nein, und ich liebe es auch, er ist vor allem ein ganz großer Eiskunstlauf-Fan, und bin ich ja auch. Und deswegen folgt, also Jonathan JVS, glaube ich, heißt der auch bei Instagram. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr bezaubert und witzig. Man kann natürlich allen Dudes folgen bei Instagram, es ist immer witzig, die 5. Das ist mein persönliches Go-To. Aber wenn du jetzt, du meintest, du guckst es nicht unterwegs, ne? Aber wenn du mal unterwegs bist, erinnerst du dich noch, dass du irgendwas gesehen hast?
Ich versuche, ganz kurz noch als Zusatz, ich hatte eine HIV-Erkrankung tatsächlich, oder nach wie vor ist HIV-positiv tatsächlich. Aber damit kann man ja heutzutage nach wie vor leben. Es gibt ja Behandlungsmöglichkeiten. Bei mir ist es so, dass ich meistens eine große Auswahl habe auf dem Device, was ich dabei habe, ob es ein Laptop ist oder ein Tablet. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin immer ein bisschen dolle peinlich berührt, wenn ich irgendwas gucke, wo es explizit wird und ich sitze im Flieger oder so. Und dann sitze ich auch noch im Mittelplatz, ich bin da ein bisschen gebrandmarkt, weil vor Ewigkeiten, als ich mal in die Heimat gefahren bin mit dem Zug, irgendein Regionalexpress, hatte ich auf meinem Laptop Masters of Sex auch wieder mit und habe dann eine Folge von gesehen und es war ein Pickepacke voller Regio, Pendler halt am Nachmittag oder frühen Abend am Freitag oder so, und Masters of Sex ist ja eigentlich ein bisschen zugeknüpft, aber bis zum gewissen Punkt, dann wird es halt doch sehr grafisch.
War das die Folge mit Caitlin Fitzgerald und ihrem Nachbarn?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es so, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh Gott, ich muss die Hand vorlegen und weiß ja nicht, wer mit dir rumsitzt. Sind da Kinder, die das sehen können oder generell? Und da war ich dann etwas peinlich berührt und seitdem bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Deswegen habe ich meistens wirklich oft Dokus dabei. Zum Beispiel kann man ja dann auch irgendwie Download-Funktionen dann von Netflix mitnehmen oder irgendwelche alten Sachen, die man sich mal gekauft hat oder so. Und dann ist das immer so ein bisschen safe. Kannst du natürlich auch sehr grafisch zugehen, gerade wenn es irgendwelche True-Crime-Sachen sind oder so. Aber es ist mal eine sichere Bank. Ja, ist dann, und man lernt noch was, sage ich mal. Eine Studienreise sozusagen.
Ich finde ja auch immer interessant die Frage, wie reagiert man dann? Weil ich erinnere mich mal, irgendwann habe ich Devil May Cry Baby gesehen im Zug. Ich bin köstlich amüsiert dabei. Das sind ja auch sehr explizite Szenen, die einfach verwirrend sind, ne? Wenn Leute, die auf den Laptop irgendwie starren. Und dann dachte ich immer, wie reagiert man dann? Also genau, muss man es dann irgendwie verdecken oder schmunzelt man dann irgendwie oder guckt man dann so ein bisschen verschämt aus dem Fenster oder tut man dann so ganz cool? Cool und nur ganz normal. Also das finde ich auch immer interessant, wie man selber reagiert.
Nee, ich kann mich da nicht freimachen von meiner Umwelt irgendwie. Ich bin dann immer so, ach, was denkt jetzt? Eigentlich auch ein bisschen Quatsch, aber man ist ja auch eigentlich, man muss auch ein bisschen Verantwortung haben. Total. Wenn wirklich jemand da ist, der da vielleicht das sich dann angegriffen fühlt oder gerade irgendein Minderjähriger oder so, der dann irgendwas sieht, was er nicht sehen sollte, Ja, ungünstig.
Ich fand ganz interessant, eine Freundin von mir ist auch großer Baby-Fan.
Ja, ja.
Und ich habe ja auch die erste Staffel sehr gern gesehen. Die zweite war ich jetzt nicht so happy. Aber sie meinte, es wäre erstaunlich, sie fährt sehr viel Zug. Und sie meinte, sie hätte ganz viele Leute gesehen im Zug, die Baby gucken. Okay. Wo ich auch dachte so, okay, ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber
naja.
Fand ich doch ganz interessant. Da müssen wir eigentlich mal so eine Umfrage machen. Wer guckt was, ne?
Ja, genau. Im Zug oder so. Gut, ja, ansonsten habt ihr noch so Sachen wie Lucifer, Suits, Blacklist, King of Queens, auch ein Sitcom-Klassiker, How I Met Your Mother, Good Doctor oder zum Beispiel auch Game of Thrones erwähnt. Also das ist bei einigen auch ein im Programm, wenn ihr unterwegs seid. Ich glaube, da das ist so speziell der Person entsprechend, die halt da, boah, was ich gerade Lust hat, aber manche denken auch, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen das weiter gucken, egal wo ich gerade bin. Aber solange ihr im Zug Kopfhörer dabei habt und nicht eure Schuhe auszieht, Leute, das muss wirklich nie sein, könnt ihr machen. Das machen viele Leute während Zugfahrten, ja. Und das ist, also jetzt einfach nur ein generelles Plädoyer mal dafür, dass das nicht sein muss, wenn ihr Zug fahrt. Nicht ganz so entspannen, wenn ihr Sachen guckt. Ja, ihr könnt gerne wirklich euch zurücklehnen, aber lasst die Botten an.
Ich überlege gerade, habe ich mir schon mal die Schuhe ausgezogen? Ich glaube, ja.
Ja. Ja, ich finde das immer so, naja, anderes Thema.
Okay.
Da wollten wir jetzt nicht drauf enden. Wir sind jetzt durch mit euren Einreichungen zum Thema Sommerbinge, zur Vorfreude 2019, zum Soundtrack und Score und auch natürlich zu euren Serien, die ihr mobil schaut. War sehr spannend, mal einen Blick darauf zu werfen, oder Hanna?
Absolut. Ich, wie gesagt, ich, Chicago, Supernatural, ne, das sind so Sachen, die habe ich gar nicht mehr auf der Liste, mehr oder weniger.
Die schweben nicht durch unseren Orbit eigentlich, ja.
Und das ist natürlich auch mal, also zu Unrecht natürlich, ne, weil einfach, weil es eine riesen Fangemeinde hat und da müssen wir uns auch immer so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass wir natürlich nicht nur, ne, unsere liebsten Serien besprechen, sondern natürlich auch mal gucken, was da draußen geschaut wird. Und Blacklist, ne, immer noch riesig erfolgreich in Deutschland. Also deswegen, toll, dass ihr das schaut. Danke, dass ihr das geteilt habt. Nochmal Gratulation an die Gewinner.
Und vielen Dank für die Teilnahme. Das war krass. Also wirklich, wöchentlich habt ihr euch ordentlich in die Tasten gehauen.
Genau, noch ganz süße. Da waren auch super süße Posts und so. Also tut mir leid, dass wir nicht, was waren, ich glaube, insgesamt hatten wir fast 3000 Teilnehmer, oder? 6, 12, nicht ganz. 2500 oder so, über 2000 Teilnehmer. Sorry, dass wir nicht mehr Tablets verlosen konnten. Aber war wirklich, also super interessant und danke, dass ihr es auch geteilt habt.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an Samsung für diese Partnerschaft, dass das alles so reibungslos verlaufen ist. Wir sind jetzt wirklich durch, ist etwas länger geworden, wird langsam zum Muster bei uns, wenn wir halt so reden und reden, na, so ist das halt. Wir hören uns bestimmt demnächst wieder mit weiteren Podcasts. Wir haben ja schon ein bisschen was angedeutet, sowas wie The Witcher zum Beispiel, aber es kommt auch noch was anderes zwischendurch. Zum Beispiel auch deine Interviews zu The Expanse. Wir haben aktuell noch ganz viele andere Sachen im Köcher. Zum Beispiel hattet ihr, du und Adam über das Mid-Season-Finale von The Walking Dead Staffel 10, richtig,
genau,
gesprochen? Hört da nochmal rein. Du, Adam und ich, wir haben dann auch nochmal ein bisschen über Stars Play gequatscht. Ja, also auch ein aktueller Podcast. Einfach mal reinlauschen, wenn ihr Bock drauf habt. Da sind noch ein paar Interviews mit drin zu Stars Play, zu The Feed und Dublin Murderers. Oder Dublin Murder? Nee, Murderers. Nee,
Dublin Murders.
Murders, okay. Nicht die Dublin Murder, sondern die Dublin Morde.
Und mir ist noch aufgefallen, jetzt ist ja auch Carnival Row auf Deutsch endlich veröffentlicht worden.
Stimmt.
Also deswegen, wenn ihr nochmal Lust habt auf ein bisschen Fantasy und Carnival Row gerade schaut, hört nochmal rein. Felix und ich, finde ich, versuchen, dem so ein bisschen auf den Punkt zu gehen.
Ja, ja, war nicht ganz einfach. Es hat auch ordentlich Diskussionen hervorgerufen. Genau, ansonsten, wie immer, könnt ihr uns schreiben, podcast@serienjunkies.de, wenn ihr euch irgendwas an Herzen legt, wenn ihr noch mal ein bisschen was zu diesen Themen sagen wollt, die wir hier besprochen haben. Wir lesen uns das immer wieder gerne durch und sind gespannt auf euer Input, aber auch auf euer Feedback und eure Kritik. Die könnt ihr hinterlassen, auch über diesen Mailweg oder einfach bei Apple Podcasts. Ne? Wertungen oder Bewertungen sind immer gern gesehen. Und generell folgt uns dann auf YouTube, Twitter, wo auch immer. Twitter ganz besonders, denn da findet man uns auch konkret persönlich selbst, und zwar dich, Hanna, unter dem Handle.
Genau, @mediahore, MediaWhore. Ich twitter momentan sehr viel über Morningshow.
Wer das denn möchte. Und wie Billy Kudrop eine Tasse hält, habe ich gesehen.
Das habe ich heute auch schon wieder getan.
Ja, mich findet man bei Twitter unter dem Handle @JohnFerrari. Wir sind durch.
Das ist so strange, wie er den hält.
Ja. Gut, also, nehmt ihr mit? Ihr sollt eure Schuhe nicht ausziehen im Zug.
Hab
ihr sollt
verstanden.
Eure Tasse so halten wie Billy Kudrop in Morning Show. Und ihr sollt weiter alle möglichen Serien gucken, die euch Spaß machen. Egal wo und wann und wie und in welchem Ausmaß. Also, liebe Leute, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, macht es gut.
Ciao.
Tschüssi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.